there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und bei mir ist der liebe Steffen alias der Trash-Taucher. Hallo Steffen.
Like a virgin, yeah. Hi Kühne.
Warum musst du es mit einer Gesangsanlage begehen? Jetzt bin ich schon wieder raus.
Ich weiß nicht, ich habe mich so jungfräulich heute gefühlt. Ach komm, da kannst du einmal in deinem Leben die Gelegenheit nutzen und einmal versuchen, Madonna zu singen. Aber es funktioniert nicht.
Es klang immer noch besser als mein Gesang, also von daher mach dir da keinen Kopf, das passt schon. Steffen, du bist ja auch im Internet bzw. in Podcast-Kreisen bekannt als der Trash-Taucher.
Das ist korrekt.
Kannst du den Zuhörern, die dich jetzt nicht kennen, mal ein bisschen was davon erzählen?
Ja, wer mich nicht kennt, ist auch gar nicht so schlimm, weil ich bin ja erst seit gut 3 Jahren am Markt. Von daher habt ihr wahrscheinlich immer schön geskippt. Und ganz ehrlich, wer sucht schon nach Trash-Film-Besprechungen, wenn die Leute überhaupt wissen, was Trash ist? Außer wenn ihr es natürlich auch bei euch hattet. Aber ich tauche natürlich in den Untiefen des Filmmarkts, bin ich unterwegs und suche mir den schönen Schund, den niemand haben will, nicht mal geschenkt zum Teil, den sammle ich, den horte ich, den bespreche ich, den analysiere ich fachmännisch mit meiner Expertise, die ich am Kompost mir über Jahre aufgesammelt habe. Und ich behaupte einfach mal, ja, ich bin gut rumgekommen inzwischen. Das merkt man vielleicht.
Also am schönsten fand ich, glaube ich, dein Oktober, wo du abwechselnd immer einen Film mit einem Bären und danach mit einem Oktopus besprochen hast. War mir auch nicht so bekannt, dass man das machen kann, aber ich fand's herrlich blöd wie super. Alter.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe es auch direkt patentieren lassen, weil ich glaube, vor mir kam noch nie jemand auf die Idee, diese beiden Wesen mit diesem Wortspiel zu kombinieren. Aber es funktioniert, solange... bis mir irgendwann die Bärenfilme ausgehen. Es wird langsam eng. Recht. Okay, wird irgendwann der Octolemming. Ich weiß es nicht.
Ich hätte eher Probleme, glaube ich, mit dem Film mit einem Oktopus. Also da wäre es, glaube ich, bei mir dann irgendwann zu Ende.
Oh, das ist tatsächlich, der Markt an Oktopodenfilmen ist tatsächlich reichlicher, als man denkt. Also es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, die nicht irgendwann auf die Idee kam, also wir brauchen auch mal so ein eigenes 8-tentakeliges Monsterviech im Film. Und wenn es nur irgendeine romantische Komödie aus Japan ist. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Okay, Grüße gehen raus an meine Kollegen Jacko und Carlo vom Trashcast. Wir können uns hier auf jeden Fall noch was abgucken, weil das sind wirklich Abgründe, wenn man da... Also, ich kann es nur empfehlen, ich mag sowas gerne mal beim Trash-Taucher reinhören. Es macht viel Spaß. Und zumal, ich glaube, du bist jetzt auch bei 104 oder 106 Folgen?
Tatsächlich offiziell inzwischen bei 114. Aber es sind einige Specials und Kram mit dazu. Also ich habe die 100 habe ich tatsächlich letztes Jahr noch geknackt. Da gab es dann für meinen Liebling, Love, Interest, Edward Jr. habe ich mich sehr ausgiebig Planet 9 vom Outer Space gewidmet. Ja. Und aber das war natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht noch weiter.
Sehr schön. Ich hatte dich angeschrieben. Wir hatten überlegt, welchen Film wir gucken. Und heute kommt es mal wieder zu dem Punkt, wo ich sagen kann, wir haben ja heute 2 Jungfrauen sitzen. Du hast nämlich den Film mitgebracht, Die 7 Samurai. Ja. Und den habe ich bis dato auch noch nicht gesehen. Und vielleicht, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, diesen Film zu schauen, ist gar nicht so einfach, wie ich mir das eigentlich gedacht habe bei so einem großen Klassiker.
Ja, man denkt auch immer, es sind so die nischigen 0815 Billo-Filme, die man schwer findet. Und dann hast du so einen Kanonbrecher, ein Meisterwerk, überall rezitiert. Aber ja, find den mal. Und du hattest ja scheinbar noch ein bisschen mehr Probleme damit, als ich den zu finden.
Also ich will an dieser Stelle nicht sagen, wie ich ihn mir dann beschafft habe. Aber ich hatte eigentlich gedacht, ja gut, okay, für die Podcast-Aufnahme, dann hatte ich erst auf Amazon geguckt, mir den auszuleihen. Das ging nicht. Dann dachte ich, ja gut, dann bestell dir eben die DVD oder die Blu-ray. Ich meine, so gut wie der im Allgemeinen besprochen wird, wird er bestimmt nicht so schlecht sein, dass es sich nicht lohnt, den in der Sammlung stehen zu haben. Aber dann, wenn dann die Preise aufgerufen werden von irgendeiner japanischen DVD mit 30 Euro bis hin zur Blu-ray für 120 Euro. Ich mag Movie Break, ich liebe Movie Break, aber sorry, da gehört es dann doch irgendwann auf, wo ich sage, okay, das gebe ich dann gerne dafür aus.
Ja, jeder Spesenzettel hat irgendwo sein Ende. Ich meine, du hättest ja auch die Luxus Criterion Edition aus den USA importieren lassen können für einen lockeren 300er. Also hey. Ach,
stimmt, stimmt. Das sind, ja, wie gerade gesagt, wir reden heute über die Sieben Samurai von Akira Kurosawa. 1954 gedreht, Kinostart in Deutschland 1962, gilt wirklich als einer der großen Klassiker, überall Top-Bewertungen. Wie kam es bei dir, Steffen, dass du so viele Jahre um diesen Film herumgekommen bist, wo du ja auch eigentlich sehr, sehr arg im Thema Film mit drin bist?
Das ist, glaube ich, genau das Problem, dass ich nie kanonisch nach Filmen geschaut habe, weil ich habe auch tatsächlich erst vor wenigen Jahren das erste Mal mir westliche Meisterwerke wie Citizen Kane oder was gegeben, weil ich die nie interessant fand. Also es klingt so banal, wie es dumm ist, aber es hat mich nie angesprochen zu sagen, okay, ich setze mich jetzt 3,5 Stunden hin, schau mir ein 3,5 Stunden in Schwarz-Weiß über Samurai, mit denen ich mich auch noch nie beschäftigt habe, an und denke dann, jetzt bin ich weiser, jetzt bin ich reifer, jetzt bin ich endlich erleuchtet, aber nö, hat mich nicht überkommen. Ich habe dann lieber, wir hatten es vorhin ja schon kurz von Superman 4 oder die Power Rangers oder was mir zum x-ten Mal reingezogen, statt Kurosawa. Ich weiß, Sünde, aber...
Also bei mir ist es ja auch so, dass ich jetzt fast 38 Jahre um diesen Film irgendwie herumstolziert bin und mir war immer klar, dass es den Film gibt und ich wusste natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, dass er viele Tropen aufgebaut hat oder eben dann auch etabliert hat im, ich nenne es jetzt einfach mal im Actionfilm. Und habe aber auch das Gefühl gehabt, ich habe ihn nie wahrgenommen, als ich jünger war, dass er irgendwie im Fernsehen lief oder so. Da ist er mir nie aufgefallen. Mhm. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass er nie wirklich irgendwo so unproblematisch greifbar war. Also ich habe ihn nie irgendwie beim Elektrofachmarkt stehen sehen, dass man jetzt sagen könnte, ach weißt du was, ich kenne den nicht, ich nehme den jetzt mal mit. Ja. In irgendwelchen Streaming-Portalen. Jetzt in den letzten Jahren ist er mir auch zumindest nicht präsent aufgefallen. Und wo ich dir aber auch recht geben muss, 207 Minuten schwarz-weiß, 1954 aus Japan. Da habe ich Vorurteile gehabt.
Ja, es ist nicht gerade die sexyste Anzeige bei Tinder, der man begegnen kann.
Nee, auf gar keinen Fall. Also 90 Minuten Zombie-Schlock aus den 80ern, gucke ich mir an. Aber wie ist denn das generell bei dir mit dem Kino aus Asien? Ist das überhaupt was dir so zusagt? Oder ist das mehr so, ach ja, gibt's ein paar gute dabei, aber mache ich einen Bogen drum?
Ich bin ja tatsächlich ein bisschen gebrandmarkt, dadurch, dass ich gerade so in die Zeit reingerutscht bin, als die Videotheken am Sterben waren. Das heißt, der asiatische Markt, den ja viele über die Hongkong-Action-Klopper oder Ninja-Action noch und nöcher ja erlebt haben, den habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Das heißt, ich war danach eigentlich ein verwaistes Kind, um an die Sachen ranzukommen. Habe mich dann halt erst, bis ich Mitte 20 war, gefühlt immer so am Westlichen lang gehangelt und habe dann aber so schon früher immer gern Anime ganz, ganz viel geschaut. Auch Ghost in the Shell und so Geschichten, also die ja auch als Klassiker gelten, aber halt animiert, gezeichnet. Und ich habe mich erst nach und nach über Festivals tatsächlich mal mit den Altmeistern des japanischen Realfilms beschäftigt. Also neben Kurosawa hast du ja auch Leute wie Kobayashi oder Ozu. Bei Arte gibt's aktuell eine ganz schöne Retrospektive auf sein Werk. Und die sind mir alle erst bei der Nippon Connection vielleicht, sagt es dem einen oder anderen, was ist ein schönes Festival in Frankfurt, die haben auch immer solche Retrospektiven im Filmmuseum. Und da habe ich das erste Mal mit diesen Altmeistern auch wirklich Kontakt gehabt und einen, zum Beispiel einen alten Obayashi gesehen.
Mhm. Ja, ich bin dem asiatischen Kino gar nicht so zugewandt. Auch diesen ganzen Action-Kloppern, ich kenne ein paar, aber da habe ich viele, viele Lücken und hatte mich jetzt erst so die letzten Jahre so langsam rangetastet, finde mich auch jetzt mehr und mehr damit ab, komme damit auch ganz gut klar, aber für mich war damals immer so dieses japanische und asiatische Kino sehr viel Pathos, sehr viel Overacting, immer so eine Spur oder zwei Spuren zu viel. Und deswegen, also wir haben uns ja jetzt zusammengefunden und wenn wir gleich über den Film sprechen, dir ist alles verziehen, aber als du mir diesen Vorschlag gemacht hast, habe ich echt lange drüber nachgedacht, will ich überhaupt über die sieben Samurai sprechen, weil in meiner Wahrnehmung tatsächlich irgendwo das alles so ein bisschen negativ konnotiert war. Das war irgendwie, muss das jetzt sein? Aber dann dachte ich mir auf der anderen Seite, okay, warum denn nicht? Meine Gäste, die zwinge ich immer irgendwas zu gucken, wo sie dann immer einen großen Bogen drum gemacht haben. Dann kann ich nicht derjenige sein, der dann irgendwo kneift. Und hier stehen wir nun bei Die Sieben Samurai.
Ja.
Vielleicht bevor wir ins Filmgespräch gehen, wir haben die Frage eigentlich noch nicht geklärt, aber wie hat dir Die Sieben Samurai gefallen? Einfach ganz allgemein, ohne näher darauf einzugehen.
Ich war überrascht, dass er mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Trotz der Länge, also sowohl von der Laufzeit als auch inhaltlich zum Teil. Aber ich konnte auch wirklich nachvollziehen, was daran so, weil man liest ja viel schon darüber oder hat schon viel darüber gelesen. Und das, ich meine, das find, man geht ja nie so ganz jungfräulich mit. Bei so einem Film schwer zu sagen, okay, ich blende mich 30 Jahre lang aus in meinem Stillkämmerlein, lasse kein Wort an mich ran und dann schaue ich den wirklich blind zum ersten Mal. Nee, so war es ja nicht. Also man liest ja schon, gerade wenn man in der Filmszene unterwegs ist, jeder schwafelt dir einen Kurosawa ans Ohr und sagt, ah, das hat er entwickelt und das ist revolutionär. Und denkst so, schön, ich kenne ihn immer noch nicht, aber erzähl mir mehr davon. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ah, okay, ich kann nicht nur mitreden, sondern ich habe auch Sachen erkannt, obwohl ich weder vom Filmen bin, noch professioneller Kritiker, noch handwerklich irgendwie damit versiert bin. Ich kann sagen, das ist Kurosawa, vermute ich.
Ja, gehe sogar noch ein Stück weiter. Mir hat er nicht nur ganz gut gefallen. Ich habe mir am Ende überlegt, was finde ich an dem Film jetzt eigentlich schlecht? Ich war sehr überrascht darüber, dass mich ganz viele Sachen, die mich am Anfang oder als wir eben diese Idee dann entwickelt haben, war ich überrascht darüber, wie wenig mich das Ganze gestört hat. Ich gehe sogar noch weiter, wie sehr mich eben das, was mich am Anfang hat zweifeln lassen, eigentlich überzeugt hat, was das wirklich für ein Bombenfilm ist. Und alleine, was du sagst, diese sich hinzustellen, ich habe irgendwann aufgehört, Referenzen zu zählen, wo ich sage, okay, das ist doch in dem Film gemacht worden und ach so, da kommt das her. Und ach, das ist der Grund, warum Filme immer so funktionieren. Ich habe nämlich später auch ein paar sehr schöne und aktuelle Beispiele, die eigentlich nur entstanden sind, weil es eben die sieben Samurai gibt. Mhm. Und auf so viele Arten und Weisen habe ich mich von diesem Film unterhalten gefühlt, dass ich fest davon ausgehe, dass es generell nicht das letzte Mal ist, dass ich diesen Film sehe, sondern wahrscheinlich der auch noch mal dieses Jahr noch mal im Player landet. Wow. Alleine um noch mal so ein paar Gedanken, die man während des Films hatte, noch mal zu gucken, ist es denn wirklich so? Also ich fand den wirklich, wirklich stark. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, gut, man kann ihn natürlich jetzt aktuell auch schön einfach mal neben Rebel Moon laufen lassen und mal schauen, was Zack Snyder alles nicht hingekriegt hat. Aber okay, das finde ich cool, spannend, dass du den wirklich jetzt innerhalb so, ich nenne es mal kurzer Zeit, also ich würde ihn jetzt nicht als jährlich betrachtbar für mich jetzt einstufen, dass ich sage, wow, der hat mich so überrannt oder so überwältigt, dass ich ihn direkt nochmal schauen will. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ich weiß nicht, ob es ein jährlicher Turnus wird. Ich finde es aber eben spannend, auch jetzt gerade im Zuge der ganzen Nachbereitung. Ich habe einfach festgestellt, wie ich mir Gedanken gemacht habe, darüber nachgedacht habe und mittlerweile gesucht habe. Und wir werden gleich in der Filmbesprechung auch ein paar Dinge auch eingehen. Und ich finde das so spannend, einfach zu sehen, da ist der Ursprung. Also vielleicht, um das vorwegzunehmen, die Avengers, der Film Avengers existiert nur, weil es Sieben Samurai gibt, zumindest in der Art und Weise, wie er existiert. Und das finde ich so spannend, dass du einfach so viele Jahre danach, wir reden von 60, 70 Jahren später, immer noch Filme findest, die einfach genau nach der gleichen Formel aufgebaut sind, die eben hier, wenn man dem Ganzen so Glauben schenken darf, ich kann dir nicht sagen, ob es in irgendwelchen Nischenbereichen oder aus anderen Ländern irgendwelche unbekannten Filme etwas Ähnliches gab. Aber wenn man eben das große Werk in dem Fall nimmt, wie sehr diese Formel sich durch sämtliche Jahre, durch sämtliche Genre zieht, auch wenn es dann irgendwie um Einführungen von Heldencharakteren gibt. Da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Szene, wo ich zwangsläufig an Lethal Weapon denken musste. Und das finde ich so schön, diese Referenz zu suchen. Wie gesagt, ich habe ab einem gewissen Moment einfach aufgehört, einfach danach zu suchen. Und ob es ein jährlicher Tonus wird, weiß ich nicht. Aber ich fände es jetzt einfach spannend, nochmal zu gucken, mit diesem Blick darauf, was mir dieser Film dann eben im Nachhinein gegeben hat, nochmal zu schauen, okay, hält er das wirklich stand? Ist er beim zweiten Mal immer noch so gut? Oder ist es wie so eine Ostereiersuche? Aber da werden wir gleich bestimmt noch ganz, ganz viel so zu sagen haben. Ich würde gerne einmal für die Leute, die ebenfalls die Sieben Samurai noch nicht gesehen haben, eine kurze Inhaltsangabe vorlesen, damit die Leute kurz Bescheid wissen, um was es geht. Und dann können wir auch, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Materie reingehen und mal schauen, was uns jetzt an dem Film so gut gefallen hat, beziehungsweise was eventuell auch so ein paar Schwachpunkte sind.
Ja, so machen wir es.
Japan im 16. Jahrhundert. Jedes Jahr wieder fällt eine Räuberbande im Dorf ein und raubt alle Vorräte und Wertsachen. Doch dieses Jahr wollen die Bauern sich wehren. Sie bitten sieben Samurai, die auf der Durchreise sind, ihnen beim Kampf gegen die Gauner zu helfen. Und sie willigen ein. Und gemeinsam machen sie aus dem kleinen Ort eine Festung und aus den Landwirten Soldaten. Ein blutiger Kampf steht ihnen bevor. Vielleicht noch ein paar spannende Keyfacts zu dem Film. Es war damals die teuerste japanische Produktion, hat 2 Millionen Yen Budget verschlungen und hatte insgesamt 3000 Mitwirkende, die an diesem Film dann beteiligt waren. Ich habe probiert herauszufinden, wie viel 2 Millionen Yen damals bedeutete in Dollar. Ich habe so viele unterschiedliche Zahlen gefunden, ich lasse es einfach. Es war auf jeden Fall verdammt teuer und das macht sich eben auch daran bemerkbar, dieser Film hatte ein Jahr lang Drehzeit und eben mit 3000 Mitwirkenden vor und eben auch hinter der Kamera. Wir versuchen uns jetzt mal ins Jahr 1954 reinzuversetzen. Ein absolutes Mammutprojekt. Ich kann mir vorstellen, dass auch gut, es gibt ja immer noch Cleopatra damals aus Hollywood, der ja auch sehr, sehr viele mitwirkende Statisten hatte, sehr viel Budget verschlungen hat. Aber ich glaube schon, dass Sieben Samurai da auch auf jeden Fall Erwähnung finden sollte in der, ja, in dieser Riege von außergewöhnlichen Produktionsgeschichten.
Absolut. Zumal ja 54 auch die Geburtsstunde einer anderen japanischen Filmlegende war, nämlich Godzilla.
Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Godzilla damals der erfolgreichste japanische Film war, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber direkt danach folgte dann eben die Sieben Samurai.
Es war ja, glaube ich, auch ein, ja, ich glaube, Toho war ja bei den Sieben Samurai auch ausführendes Studio, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
genau, genau.
Und dass Toho auch Godzilla entsprechend ja an den Start gebracht hat, ist ja kein Wunder. Und ich glaube auch tatsächlich, ich stelle jetzt einfach mal eine vage Vermutung an, dass Godzilla Kurosawa so ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil dadurch Toho vielleicht bereiter war, okay, wir haben noch ein anderes gutes Pferd im Rennen, das uns gerade gut finanziert, weil er hat ja scheinbar sehr harsche Forderungen an seine Produktion gestellt. Ein Jahr lang, du hast schon gesagt, es wurden extra, ich glaube, ganze Dörfer für ihn gebaut, weil er nicht in den Studios drehen wollte, genau. und. Das muss man erstmal durchkriegen.
Es ist einfach so spannend, dass eben, wie du sagst, es wurde alles nachgebaut, was ich erstaunlich finde, aber was ich auch, und da bin ich beim ersten ganz, ganz großen Pluspunkt, ich habe nichts gegen die Filme aus der damaligen Zeit, aber man sieht sehr, sehr häufig, dass sie im Studio gedreht worden sind, weil eben die, man merkt es dann einfach. Ich habe jetzt immer so ein bisschen bei der Sichtung, weil ich jetzt auch im letzten Jahr das erste Mal den Schrecken vom Amazonas gesehen habe, da musste ich so ein bisschen dran denken, wo du eben gesehen hast, dass es ein Studio war oder im Studio gedreht worden ist. Trotz alledem fantastischer Film. Aber hier hast du wirklich gemerkt, das sind nicht einfach nur irgendwelche billigen Kulissen, die in einer Halle aufgebaut worden sind, sondern ich habe einfach ein komplettes Dorf gebaut. Und alleine das mal zu machen. Und gerade am Anfang habe ich noch gedacht, ja gut, dann stehen da jetzt 3, 4, 5 Häuschen. Aber je länger wir diesem Film dann eben zuschauen, umso größer wird ja auch dieses Dorf.
Mhm.
Und was ich eben ganz spannend finde, ist, dass er auch für die meisten Leute, die eine Sprechrolle in diesem Film hatte, den hat er ein Dossier geschrieben über ihre Rollen. Das heißt, irgendeine Bäuerin, die irgendwo durch die Gegend läuft und kurz mit den Samurai spricht, hatte ein entsprechendes Dossier, wo dann einfach über eine bis zu 8 Seiten irgendwas über diese Figur drin stand. Und er hat da eine unglaubliche Mythologie drum ausgemacht, was damals und auch, glaube ich, heute, das würde so gut wie niemand mehr machen, dass man da eben so viel Energie und so viel Gedankengut reinsteckt.
Absolut. Also es ist wirklich schon sehr klein gedacht. Also ich habe mich ja, wie gesagt, vorher nur oberflächlich mit Kurosawas Arbeitsweise beschäftigt. Muss man ja, wenn man ein bisschen im Filmbusiness schreibt vor allem. Aber es fällt hier wirklich auf, dass es, wie du sagst, komplett den Kontrast zum Studio darstellt und eben auch nochmal den Figuren und auch den Schauspielern einfach ganz andere Möglichkeiten bildet, als wenn du sagst, hier, ich habe mir schon was für euch ausgedacht. Ihr müsst euch gar nicht so viel dazu denken, sondern ihr könnt dann wirklich euren Stammbaum nehmen und könnt euch dann ausklabustern. Ach ja, ich habe so eine tragisch verstorbene Tante oder was, die hat mich bis heute beeinflusst und das lasse ich in irgendeiner Szene irgendwie mit einfließen, weil mir dann das Essen da besonders gut schmeckt, weil mich das an meine Tante erinnert. Es ist jetzt frei erfunden, aber das kann ich mir vorstellen, dass Kurosawa hier einerseits sehr, sehr streng gearbeitet hat, aber auch dann seinen Leuten innerhalb diesem strengen Rahmens einfach dann Freiheit gegeben hat, zu sagen, okay, haltet euch an meine Regeln, aber ihr dürft schon euch ein bisschen austoben, was ja gerade auch dem Hauptdarsteller, also einem der Hauptdarsteller, Toshiro Mifune, scheinbar sehr zugesagt hat. Ich habe nur ein Interview gelesen, in dem er gesagt hat, er durfte sich selbst dort spielen. Fand ich sehr witzig.
Ja, okay. Zum einen hatte ich ja gerade eben gesagt, mir haben die Kulissen super gefallen. Und was mir in diesem Film, also das hat mich vielleicht auch direkt in diesen Bann reingezogen, ob jetzt für jeden ein Dossier oder irgendeine Hintergrundgeschichte, ob das zwangsläufig notwendig gewesen wäre, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war, dadurch wurden eben manche Hintergründe, manche Hintergrundgeschichten, aber auch manche Gemeinsamkeiten oder wie die Figuren vielleicht in der Vergangenheit schon mal aufeinander zugekommen sind. Es wird im Film angedeutet. Ich habe unglaublich viele Nebenplots, die mir gar nicht so genau erklärt werden. Ich kann mir als Zuschauer darüber selber Gedanken machen. Ich kann sagen, okay, da muss mal irgendwas gewesen sein. Ah, die beiden haben schon mal zusammengekämpft und ah, und hier. Und das finde ich so spannend, dass es auch eben nicht ausformuliert ist, weil ich bin ehrlich, was mich an heutigen Filmen aktiv stört, ist wirklich die Tatsache, dass ich nicht mehr die Möglichkeit bekomme, wirklich alleine mir irgendwas zusammenzureimen oder selber drüber nachzudenken, was kann da passiert sein. Ich hasse das, dass alles haarklein erklärt werden muss und ja, und das ist so, weil ich als Kind dieses und jenes gemacht habe. So, ist doch vollkommen egal. Lass dem Zuschauer doch die Möglichkeit, selber drüber nachzudenken. Und alleine deswegen hat mich dieser Film von Anfang an, glaube ich, in seinen Bann gezogen. Ich kann es mir, glaube ich, fast nicht mehr anders erklären.
Ja. Und das ist eigentlich schon fast paradox, weil er hat ja 3,5 Stunden Zeit eigentlich, um alles zu erzählen. Und trotzdem lässt er so viele blinde Flecken übrig, was den Film vielleicht auch ja nicht für jeden so ansprechend macht, was vielleicht auch dazu führt, dass ihn vielleicht viele auch nicht gesehen haben oder vielleicht sogar abgebrochen haben, weil irgendwann endet eben ja auch für viele so diese Sehgeduld. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sich jetzt jede Woche einen 3,5 Stunden, egal aus welchem Filmmarkt, egal aus welchem Jahrzehnt geben würde, wo ich sage, wow, da brauchst du erstens die Geduld. Also ich bin immer so ein Zustandsmensch. Ich brauche die richtige Zeit, den richtigen Körperzustand, es muss mir gut gehen. Und der Geist muss auch willig sein, um zu sagen, okay, den kann ich jetzt wirklich so schauen, wie er es vielleicht auch verdient und meine volle Aufmerksamkeit schenken und nicht so nebenbei am Handy oder ach ja, so am PC noch nebenher rumgedaddelt. Das ist nicht so eine Art Film.
Nein, definitiv nicht. Also du hast es schon gesagt, die japanische Fassung geht einfach mal ganz geschmeidige 207 Minuten, ist auf Schwarz-Weiß und je nach Medium muss ich mir den gegebenenfalls auf Japanisch mit englischen Untertiteln angucken.
Ja.
Den machst du nicht mal eben beim Bügeln. Oder du willst einen spaßigen Filmabend mit deinem Kumpels machen, dann guckst du dir den auch nicht an.
Nee. Obwohl, das wäre ein lustiger Freundeskreis, bei denen die sieben Samurai zum Trinkgelage laufen würde.
Mir fällt gerade kein passendes Trinkspiel ein, aber es wird ganz, ganz viele wahrscheinlich geben. Ich würde jetzt erstmal sagen, bei jeder Referenz einen kurzen und nach 5 Minuten bist du raus.
Ja.
Nee, aber ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich etwas, ich bin mir nicht sicher, es gibt ja eben noch die in Anführungsstrichen gekürzte Fassung, die geht, also die europäische Fassung, die glaube ich nur 150 Minuten. Was ich, und das muss ich dem Film leider etwas ankreiden, diese Geschichte, die erzählt wird, die braucht nicht mal 150 Minuten. Die kannst du wirklich gut und gerne in 90 Minuten vielleicht nicht, aber vielleicht in 120 Minuten bei der Fülle an Charakteren, da kannst du diese Geschichte erzählen und du hättest einfach so einen runden, knackigen Film.
Ja, absolut. Mhm. Also du hast ja eben schon die Inhaltsangabe ja vorgelesen. Also die Geschichte ist ja wirklich eigentlich eine sehr einfache.
Genau.
Wenn man es historisch auch ein bisschen betrachtet. Also er holt jetzt ja auch nicht zu weit aus. Also da kommen wir vielleicht ja noch drauf. Also es kommen, glaube ich, ein paar historische Anlehnungen rein. Aber es ist ja ein ganz winziges Setting eigentlich, in dem er sich so bewegt. Also wir haben ja jetzt nicht den großen Ritt durch Japan in dem Sinn, sondern nö, es spielt sich in einer Stadt und in diesem Dorf und dazwischen ab.
Genau. Und deswegen glaube ich schon, dass es für den einen oder anderen eher eine Herausforderung sein kann, sich das anzusehen.
Und absolut.
Zumal man darf auch eins nicht vergessen, das große Finale war ich erstaunt, es geht ziemlich lang. Ich würde mal gute 45 Minuten bis eine Stunde. Aber davor habe ich dann eben auch noch 140 Minuten. Und die muss ich auch füllen. Und da muss ich sagen, mir fehlte, also ich fand es sehr, sehr gut, dass eben dieses nicht ausformulierte da war, dass ich selber drüber nachdenken konnte, weil ich weiß nicht, vielleicht klingt das jetzt auch totaler, ist vielleicht auch totaler Mumpitz, aber ich kann mir fast vorstellen, dadurch, dass ich selber drüber nachdenken musste, wie manche Charaktere zusammengehören, dadurch, dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich fast die Zeit vergessen und konnte dann gegebenenfalls auch so ein bisschen darüber hinwegsehen, dass es eben auch hier die eine oder andere Länge einfach gibt. Das ist die einzig logische Erklärung, die ich gerade für mich habe, muss ich zugeben.
Ja, ich glaube, also das ist tatsächlich was, weswegen er ja bei mir tatsächlich so im sehr guten Segment gelandet ist. Also nicht im überragend guten. Weil ich diese Längen, auch wenn ich ihn vorher, wie gesagt, auch noch nicht gesehen hatte, aber die haben mich teilweise doch ein bisschen wieder rausgenommen aus diesem, also er hat ja jetzt keine, also er gilt ja als Vorreiter des Actionfilms, aber er ist ja trotzdem in bestimmten Passagen sehr langsam und sehr, was habe ich dazu gelesen, meditativ, also er gibt schon Freiräume zum Entspannen, was ja für einen Actionfilm heutzutage undenkbar ist, zu sagen, ja okay, mach's jetzt bei John Wick, mach's jetzt irgend so eine Spa halbe Stunde, wo er irgendwo in so einem Onsen sitzt und so, oh, jetzt lass es mir gut gehen und eine Massage und dann kommt er so ins Gespräch und isst so ein Onsen-Ei und dann geht's weiter auf die Fresse. Das wäre sehr merkwürdig, aber hier ist es, ja, als Vorreiter des Action ist es ungewöhnlich, aber so darf man ihn ja auch nicht sehen. Das ist wirklich ein Actionfilm. Er ist ja ein Epos.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Actionfilm, obwohl er eben, wie du sagst, als Vorreiter des Actionfilms gilt, würde ich ihn heute, glaube ich, niemals als Actionfilm sehen. Ich weiß nicht, ob es mehr als Drama, ja, Historien-Epos eben, ne? So in dieser Art und Weise. Aber als, ja, es wird ihm immer nachgesagt, dass er Actionfilm ist, aber nee.
Es ist ja auch nicht jeder Western ein Actionfilm, obwohl man das ja auch oft aneinanderlegen kann. Aber ich sehe, und das ist ja tatsächlich ein ähnliches Motiv, was für den Japaner der Samurai ist, ist für den US-Amerikaner der Cowboy oder der verwegene Revolverheld. Also hier sieht man schon, wer wen beeinflusst hat. Ganz klar auch. Also
wo du gerade Western erwähnst, können wir vielleicht mal genau dahin springen. Es gibt ja einen sehr, sehr bekannten Western, der eigentlich ein Remake von Die Sieben Samurai ist. Und da rede ich von den glorreichen Sieben. Diese zählt ja wirklich in Anführungsstrichen als Remake in einem komplett anderen Setting. Aber die Story ist ja fast identisch zu Die Sieben Samurai. Ja. Und da kann man vielleicht schon mal drauf sprechen. Es gibt diese, die nennt sich die 7-Samurai-Formel.
Oh, okay. Und
wenn man sich die mal durch, ich habe es mir aufgeschrieben. Ein Team von verschiedenen Charakteren findet zusammen, um eine gefährliche Mission zu erledigen. So, und dann habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht. Klar, die glorreichen 7, ganz klassisches Beispiel dafür und wird eben auch in der Popkultur eben dann als Remake dafür genannt. Aber mir sind ein paar andere Filme dann eingefallen, die ich jetzt einfach mal reinwerfen würde. Und wir könnten mal zusammen herausfinden, ob diese Formel eben ein Team aus verschiedenen Charakteren findet sich zusammen, um eine gefährliche Mission zu erledigen, ob es passen würde. Der Soldat James Ryan.
Oh, okay.
Star Wars. Expendables, Avengers, der 13. Krieger, Justice League und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alles haargenauso ist, aber eben genau dieses, wir haben es vielleicht noch gar nicht erwähnt, die 7 Samurai selber, die kennen sich untereinander nicht. Sie werden in einer Art Casting zusammengerufen und werden dann eben damit überzeugt, dass die Dorfbewohner ihnen dann eben in der Zeit, wo sie da sind, dass sie mit Essen versorgt werden. Aber sie machen es eben aus Motiven, die jetzt nicht von Geld her bestimmt sind, weil sie die eben nicht bezahlen können.
Richtig. Und deswegen
genau da ist es ja. Wir reden ja immer von den diese Gruppe von Guten, von nicht von den Gesetzeslosen, die sagen, ich mache das alles nur für Geld oder wir sind irgendwo Söldner, sondern sie wollen für das Gute einstehen, versuchen dann eben sich selber zu finden, versuchen selber eine Einheit zu sein und dann stellt sich eben heraus, dass sie als Gesamtheit, als Kollektiv, das eben schaffen können, diese Mission, egal was sie auch ist, eben dann gemeinsam zu bestehen. Und wenn man das im Kopf hat, dann fallen einem, glaube ich, unzählige Beispiele ein, wo es sehr, sehr ähnlich funktioniert.
Absolut. Also diese Grundformel, ich meine, die zieht sich ja wirklich durch alles. Die findest du ja auch in Kinderfilmen ganz oft wieder. Ja. Ich bin ja auch über das große Krabbeln oder so Sachen gestolpert, wo ich gedacht habe, Moment, ich musste erstmal wirklich überlegen, Moment, um was ging es nochmal in dem Film? Aber klar, es geht um die armen Ameisen, die von den Heuschrecken bedroht werden und dann müssen sie dann die fette Raupe und den Marienkäfer und hast nicht gesehen zusammenholen. Ich muss immer an diesen Gustl denken, der so in meinem Gehirn fest ist. Ottfried Fischer synchronisiert, fantastisch. Und das sind die 7 Samurai von Pixar. Das ist same, same, but Pixar.
Und alleine deswegen bin ich erstaunt darüber. Mir war das auch vorher gar nicht so bewusst. Ich hatte das dann in der Recherche dann herausgefunden, diese Formel. Und jetzt macht das natürlich auch alles Sinn. Und ja, diese Filme haben alle etwas Gemeinsames. Guck dir das Marvel Cinematic Universe an. Alles verschiedene Charaktere, die sich eben treffen müssen, um eine gemeinsame Mission zu machen. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass momentan eine der erfolgreichsten Filmreihen einfach von einem Film von 1954 geprägt ist, das finde ich schon filmhistorisch gesehen sehr, sehr spannend.
Ja, aber es gibt tatsächlich ein Element, was sich so mit der Zeit, finde ich, stark verwässert oder geändert hat. Und das ist nämlich das Tragische, weil es geht ja hier um Helden. Du hast ja schon gesagt, sie machen das für die Ehre, sind quasi ehrenamtliche Helden, weil das Dorf hat einfach keine Kohle und viele in diesem Rekrutierungsprozess, das fand ich auch sehr belustigend, dass die wirklich wie bei der Brautschau auf der Straße stehen und so links und rechts und links und rechts schauen und jeden so tracken und sagen, ja, der könnte geeignet sein, aber ich glaube, der will Kohle. Nee, den nehmen wir nicht. Und dann suchen sie ja schon wirklich so rein optisch, wer läuft denn nicht so mit geschwollener Brust und blitzendem Katana und einem edlen Gewand durch die Gegend. Also sie suchen sich ja schon so ein bisschen, böse gesagt, die Resterampe Helden zusammen. Aber im Geiste und in ihrer Grundfähigkeit sind sie ja absolut qualifiziert, nur durch das Schicksal irgendwie zum Bettler oder fast Bettler abgestiegen oder zum Ronin, wenn sie herrenlos sind. Aber im Neueren, um da jetzt hinzukommen, du hast dieses Tragische, dass nämlich am Ende nicht alle Helden es überleben und es eigentlich nochmal so einen Abgesang auf dieses Heldentum, was man dafür alles aufgibt. Das hat zum Beispiel in Avengers oder was auch immer gar nicht mehr oder so in der Richtung fast gar nicht mehr. Okay. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, da hast du auch vollkommen recht. Also ich glaube auch nicht, dass man diese Formel 1:1 eben auf diverse Beispiele übertragen kann. Ich glaube, es ist einfach ein Grundgerüst, was eben dort erschaffen worden ist. Aber natürlich wird so eine Formel immer weiter getragen. Und je nach Film, wie du sagst, nehmen wir einfach nochmal die Avengers. Da ist natürlich vollkommen klar, dass nicht dort viele in dem Kampf dann sterben. Ich meine, jeder hat Endgame gesehen, dann stirbt einer der Avengers und dann ist das Geheule schon groß. Und um vielleicht schon mal ein bisschen vorzupreschen, ich glaube, 2 der 7 Samurai überleben nur diesen Film. Also
ja,
da gibt es natürlich schon eine gewisse Differenz dazu, klar. Hast du vollkommen recht.
Gut, hier gab es auch keine Spin-Off- und Sequel-Pläne. Von daher. Das habe ich ja über Kurosawa gelernt. Also er war ja kein Mensch von Fortsetzungen. Er hat, glaube ich, keine Fortsetzungen gedreht in dem Sinne. Also vielleicht geistig verwandt, weil er gerne Samurai-Filme auch zum Teil gedreht hat. Aber es gibt so keine direkten, glaube ich. Oder?
Ich wüsste es nicht, aber, und jetzt werden wahrscheinlich viele Zuhörer irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war mein erster Kurosawa, den ich gesehen habe.
Mm.
Und bin da gar nicht so in der Vita von ihm da jetzt verankert. Aber du findest einfach, wenn du dir das anguckst, keine direkten Fortsetzungen.
Ja, ich bin da so, ich bin ja fast bei dir. Es war, glaube ich, mein 1/2. Also ich habe irgendwann mal im Arte Rashomon, glaube ich, war es, gesehen. Oder angefangen zu gucken. Dann konnte, das war aber so ein Tag, ich habe es ja vorhin gesagt, geistiger Zustand, körperlicher Zustand muss stimmen. Mein Körper hat gesagt, nö, aber mein Geist wollte trotzdem mit einem Auge weiter gucken. Schnell gesagt, ich bin dabei eingeschlafen und wollte ihn dann im Nachgang fertig gucken, aber die Mediathek hatte den nicht mehr. Und den kriegst du auch nicht so einfach. Und da habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt damit?
Ja, das sind natürlich ärgerlich. Ich hatte nur mal gelesen und auch immer wieder gehört, dass ja Yojimbo oder Jojimbo oder wie es auch immer ausgesprochen wird, ja einen ähnlichen Impact hatte, weil ja daraus dann auch im Western-Genre für eine Handvoll Dollar gedreht worden ist.
Ja.
Über einen Samurai, der in eine Ortschaft geht und dort eben für Geld eine andere Gruppe in dem Dorf dann umbringen will und sich im Endeffekt kaufen lässt und beide Gruppen so gegeneinander ausspielen möchte. Ich habe ihn aber leider nicht gesehen. Wobei, jetzt muss ich zugeben, habe ich schon Bock drauf, mir den mal anzugucken.
Ja, vor allem ja auch wieder mit Toshiro Mifune. Also, der war ja offensichtlich Kurosawas Lieblingsschauspieler. Ich glaube, der hat den etliche Male besetzt. Und der, ja, hier als listiger Ronin, wenn man hier so liest, das passt. Das hat er ja hier auch, er war ja auch schon so ein ganz schlimmer Finger, wo du denkst, so, aha, was hat der denn zu verbergen? Er war ja so, seine Rolle war ja das Mysterium des Films, finde ich. Also man wusste nicht so genau, wo packt man den jetzt hin, weil er war ja der einzige der Helden, in Anführungszeichen, der nicht so wirklich Heldenhaftes getan hat.
Ja, und er sich ja auch einfach ausgesprochen hat, dass ja auch nicht alles gut war. Also, er hat ja auch mal dann irgendwelche Missstände angesprochen, wo dann die Dorfbewohner teilweise dann Samurai-Rüstungen hatten, dass sie ihm in der Vergangenheit eben dann nochmal Samurai getötet haben müssen. Dann hat er noch gesagt, dass er ein Bauernsohn ist, was ja wohl in der damaligen Zeit dann auch so ein bisschen verpönt war, dass ein Bauer nicht einfach dann Samurai werden kann oder eben dann in dem Fall ein Ronin. Und ja, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass er eigentlich im Laufe des Films irgendwo dann die Hauptrolle übernehmen wird, in Anführungsstrichen.
Ja.
Also, aber da hat sich generell einiges verschoben. So am Anfang mit den Dorfbewohnern habe ich gedacht, okay, die haben in der ersten halben bis dreiviertel Stunde so eine hohe Screentime. Aber die werden ja dann auch nicht drastisch rausgenommen, aber sie sind dann einfach nicht mehr so präsent, was ich eigentlich ganz spannenden Kniff finde. Ohne jetzt irgendwie einen Schicksalsschlag zu machen, aber ich habe eben die Geschichte, wie die Dorfbewohner versuchen, die Samurai zu finden. Dann finden sich diese Samurai und je mehr diese Samurai zusammenwachsen, umso weniger sind die anderen Figuren eigentlich von Belang innerhalb des Films. Das finde ich ganz spannend gemacht.
Ja, das stimmt. Man hätte das auch wirklich gut mit so Zwischenkapitel-Einblendungen wirklich ineinander überführen können, dass du wirklich so deine 3 Teile hast. Wie es jetzt, was weiß ich, ein Tarantino oder was später dann gerne gemacht hat, so du hast deine Kapitel und jedes Mal ändert sich die Tonalität und der Schwerpunkt ein bisschen in eine spannend. Andere Richtung. Schön. Aber da bin ich bei dir. Du kriegst am Anfang ja wirklich diese Dorfbewohner wirklich so als sie haben schon eigentlich nichts. Sie werden von diesem, man sieht ja am Anfang keinen Überfall. Man bekommt ja nur davon erzählt, was sie schon erlitten haben. Und man malt es sich aber trotzdem ganz furchtbar aus, weil die wohnen oder die leben ja dort jetzt auch nicht in Saus und Braus. Also ist jetzt schon wirklich ein ärmliches Dorf, was eben seinem Shogunat da schön Steuern abtritt und selbst bleibt denen kaum noch was für ihren eigenen Reis oder die, ich glaube, Hirse haben sie am Ende dann überwiegend gegessen, weil kein Geld für eigenen Reis da war, den mussten sie immer abtreten. Und dass das mit der Zeit dann dieses, okay, da ist ein Bauer und da ist eine Bäuerin und da ist die Bauerstochter und bla bla bla. Und später wird es so ein Stereotyp eher. Also ich hatte so das Gefühl, der einzelne Bauer spielt weniger eine Rolle, sondern es geht immer so um alle. Weil die auch immer wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend gerannt sind. Wie ein Pulk, wie so eine Schwarmintelligenz.
Ja. Ja. Und was du eben auch sagst, dieses nicht, du weißt nicht, was passiert ist, das finde ich auch sehr, sehr interessant und einen schönen Kniff, dass du so im Film selber mit dir über das Dorf ein bisschen was erfährst, aber dann eben auch solche Gesprächsfetzen mitbekommen, wenn die Dorfbewohner untereinander sprechen und dann sagt der eine Bauern zum anderen, an der Stelle entschuldige ich mich übrigens, die Namen sind eine Katastrophe, ich kann mir die überhaupt nicht merken in dem Film. Also hab bitte ein bisschen Verständnis dafür, wenn ich sage, der eine Bauer und der andere Bauer, das muss an der Stelle einfach ausreichen. Wo die miteinander sprechen und der eine sich dann eben so ein bisschen kritisch äußert und sagt, ja, warum geben wir jetzt den Samurai unsere Hirse? Wir verhungern hier, wir haben kein Essen, warum sollen wir die jetzt hier haben? Und dann kommt nur so ein Nebensatz wie, willst du, dass sie dieses Mal deine Tochter nehmen? Und ja. Ich habe direkt ein Bild im Kopf, ohne dass es ausformuliert ist. Ich weiß eigentlich, wie dieser Überfall abgelaufen ist, was dort passiert ist, warum diese Räuber so schlimm sind, also so ein Unheil eben darstellen. Aber es wird mir nicht wirklich auf dem Präsentierteller dahingesetzt, dass sie irgendein erklärender Typ dann da rumlaufen muss und sagt, ja, und das ist da passiert und hier und da. Nee, bei mir wird vorausgesetzt, dass ich mich damit ein bisschen auseinandersetze. Und wenn ich es tue, kann ich das genießen, kann damit Spaß haben. Aber wenn ich darauf keinen Bock habe, wird es natürlich schwierig. Ne?
Ja. Ja gut, Spaß mit Bauernvergewaltigung ist immer so eine Sache, aber...
Nein.
Ich weiß, was du meinst.
Ich meine mit der Lesart des Films oder wie dieser Film dann eben auf einen wirkt, ne? Weil ich glaube, wir haben jetzt mehrfach schon gesagt, das ist kein leichter Tobak.
Nee, es ist sehr... Eigentlich ist es wirklich schwer und auch wirklich so real. Er wirkt ja sehr realistisch angelehnt, also historisch angelehnt, was ja auch, du hast ja die Kulissen schon beschrieben, Kurosawa hat eben drauf bestanden, ich will, dass dieses Dorf dort steht, ich will, dass das Kostümdesign aus dieser Zeit ist, ich glaube, das wurde ja sogar mehrfach ausgezeichnet, ich glaube, das Kostüm und einige andere künstlerische Aspekte.
Ich weiß, dass der Film für 2 Oscars nominiert war.
Genau, ich glaube,
Set-Design, glaube ich, und noch irgendeins, ja.
Genau, also das spricht ja schon dafür, es wirkte auf mich als nicht Japan historisch verankert, außerhalb meines Manga-Anime-Kosmos, der ja auch zum Teil historisch ist, aber nicht immer, wirkte sehr authentisch. Ich habe den abgekauft, okay, so könnte ein Dorf damals ausgesehen haben, so könnten die gelebt haben und so waren auch bestimmte Dinge einfach selbstverständlich, dass man sagt, ja, die haben sich eben nur im Umkreis von 2 Kilometern um ihr Dorf bewegt, weil das war ihr Lebensmittelpunkt. Die sind nicht groß auf Reisen gegangen, die sind nicht groß in die Stadt gegangen, außer sie wollten was ihre Waren feilbieten. Einmal im Dorf geboren, da stirbst du dann auch und zwischendrin passiert das Leben und das Leben ist auf dem Acker. That's it.
Da habe ich ein interessantes Zitat von Kurosawa selbst gefunden, der ja eben auch gefragt worden ist, warum ist das jetzt notwendig, dass das ganze Dorf da aufgebaut wird und wieso wird da jetzt diese ganze Arbeit reingesetzt? Und sein Kommentar bzw. sein Zitat ist, die Qualität des Sets beeinflusst die Qualität der Schauspieler. Also er geht fest davon aus, dass ein Schauspieler, wenn er sich eben so kleidet wie in der damaligen Zeit, sich in diese Zeit reinfühlen kann durch das Set, durch die ganze Umgebung, dass er eben dann auch einfach viel, viel besser spielen kann. Ja. Und ganz ehrlich, schauspielerisch alle top.
Absolut. Also jeder auf seine gute wie böse Weise. Das fand ich schon sehr, sehr ansprechend. Du hast wirklich gemerkt, die fühlen sich wirklich in dieser Rolle nicht nur, okay, ich habe ein Kostüm und dann nebenan steht der Wohnwagen. Ich weiß nicht, ob es im japanischen Studio Wohnwagen gab, aber wo du dann zwischendrin mal ein Säckchen oder was geschlürft hast. Nee, die haben in diesem Dorf dann halt wirklich dann quasi gehaust und gelebt und gedreht. Und ein Jahr lang, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass manch einer von diesen Bauern sich dann wirklich der Landwirtschaft vielleicht zugewandt hat. Doch, jetzt habe ich doch schon jahrelang so gelebt, jetzt kann ich auch weitermachen.
Gut möglich. Ich werde jetzt Bauer. Wir haben ja dann eben die 7 Samurai und ich glaube, nicht jeder Samurai ist es wert, dass man jetzt irgendwie näher auf den Charakter eingeht. Aber ich finde schon, über den Anführer kann man sprechen. Über den Kambei. Und was mir hier eben aufgefallen ist, ist auch wieder ein Trop, was später, in späteren Actionfilmen, und da habe ich auch wieder nachgedacht, welche Filme kenne ich alles, die das genauso gemacht haben. Wie Kambei in diesem Film eingeführt wird, ist wirklich die Einführung des Helden. Und das wird gerade in den 80ern, mir sind viele Filme aus den 80ern eingefallen, wo es eben genauso war, wo ein Vater ein Kind entführt oder in seinem Haus festhält, dieser Samurai Kambei sich als jemand anderes ausgibt und als einziger den Mut hat, auf dieses Haus zuzugehen, mit einer List in das Haus reingeht und dann eben versucht, das Kind daraus zu retten, ist für mich so die klassische Heldeneinführung. Und jetzt fallen mir an, wenn ich einfach mal zwei Beispiele nennen kann, Dirty Harry und Lethal Weapon 1, wie Mel Gibson als Riggs eingeführt wird. Es ist einfach genau das. Ich kenne diese Person gar nicht. Sie wird in irgendeine Situation reingeworfen, wo sie jetzt mit Mut und vielleicht auch mit Waghalsigkeit agieren muss. Und dadurch wird die Figur an sich schon definiert. Ich weiß in den ersten 3 Minuten, wie wird diese Figur innerhalb des Films funktionieren? Was ist ihre Aufgabe innerhalb des Films? Und eigentlich ist alles damit gesagt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das eben bis heute auch zurückverfolgen kannst.
Das stimmt. Er hat ja auch eigentlich erst gar keine wirkliche Lust zu helfen. Also er muss ja erst überzeugt werden. Er hat ja auch schon ein gewisses Alter, also eine gewisse Geschichte schon hinter sich. Er hat ja diesen Einsatz, wo man ihn kennenlernt, wo er sich als Mönch tarnt, wo er ja eigentlich für einen Samurai erstmal seine Würde über Bord wirft, indem er sich die Haare abschneidet. Ja, genau. Diesen edlen Zopf, den jeder Krieger stolz trägt. Er rasiert sich einfach den Schädel kahl, damit er als Mönch durchgeht. Und das spricht ja schon mal dafür, okay, er ist anders als die anderen Samurai, die da herumstolzieren und ha, ich bin teuer, was zahlst du, dann bringe ich Leistung. Und er will ja eigentlich auch erstmal nicht, dass ihm gefolgt wird und dass er darauf angesprochen wird. Und er braucht wirklich lange. Aber mich hat eher irritiert, also ich habe ihn als Helden, ja, wahrgenommen, aber ich habe ihn tatsächlich eher so als den Meister für den Helden, der später noch aus dieser Gruppe rauswächst. Weil er ist ja erstmal der Älteste, glaube ich sogar.
Ja, genau.
In der Gruppe. Also er ist ja so der Weiseste. Er macht den Schlachtplan am Anfang zumindest und überlegt sich die Strategie, wie kann das Dorf verteidigt werden und rekrutiert ja dann auch oder gilt so ein bisschen auch als Anziehungspunkt für die anderen. Erst als sie ihn sehen, sind sie dann zumindest nicht mehr abgeneigt, reinzukommen ins Haus oder direkt wegzurennen und sagen, du Bauer, was willst du denn von mir? Ich drehe mich hier auf der Schwelle um und gehe wieder. Also er ist so der Anfangsheld, aber ich finde, später rückt er dann zur Seite und wird eher zum Meister zum Mentor. Habe ich so das Gefühl gehabt.
Ja, finde ich gut. Du hast eigentlich recht, ja. Weil gerade später werden ja auch eigentlich die anderen Samurai doch eher dann, zumindest in ihren Szenen, dann zu den einzelnen Heldenfiguren. Also er ist nicht derjenige, der über allen steht, sondern er ist im Endeffekt, vielleicht kann man so beschreiben, er ist der Kid, der alle zusammenhält.
Ja, genau.
Ja, und der eine Samurai schließt sich auch, glaube ich, nur an, weil er schon mal mit Kanbei gekämpft hat und sagt, okay, wenn du das machst, dann wird es auf jeden Fall richtig sein, bin ich, I'm in. Und erst als sie zu zweit oder zu dritt dastehen, kommen ja auch mehrere dazu und sagen, ja, okay, also wir kämpfen jetzt zwar nur für Essen und für Ehre, aber das scheint irgendwie was Gutes zu sein. Und da wollen wir dann eben auch dran beteiligt sein.
Ja, wobei es mich tatsächlich erst ein bisschen überrascht hat, wie er dann die Rekrutierung ja umgekrempelt hat, weil die Bauern sind ja immer angekommen, so eigentlich schon wirklich auf allen Vieren, haben so, ja, komm, wir geben euch Essen, bitte, bitte, bitte. Also sind aus dem Verbeugen gar nicht mehr hochgekommen. Und Kanbei hat dann gesagt, ja, hol den mal her und stell dich neben die Tür. Und wenn der reinkommt, ziehst du ihm eins mit dem Holz über. Und denkst du so, aha, tell me more. Also das wär ein spannendes Blind Date, bei dem du dann durch die Restauranttür gehst und kriegst dann mit der Pfanne eins übergezogen, um zu schauen, bist du würdig, mit mir zu essen?
Die etwas andere Casting-Couch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
Auf jeden Fall. Und er stößt damit ja auch bei manchen erstmal an. Die sagen dann, was habt ihr? Also sie reagieren natürlich blitzschnell, weil sie sind ja alle richtige Samurai, die Reflexe wie Tiere haben und übersinnliche Kräfte, hat man manchmal so das Gefühl. Und sie sind dann erstmal ein bisschen angesäuert, aber sie verstehen dann, was er damit wollte. Und das fand ich gerade so im Kontrast zu diesen Bauern, die wirklich ja nichts haben, außer sich selbst und in den Dreck zu werfen. Aber das reicht nicht, um so einen eher fürchtigen Krieger zu gewinnen.
Ja, stimmt, hast du recht.
Das hat er auch gut getragen. Also er hat auch jederzeit, also der Schauspieler, der Takashi Shimura, der hat auch jederzeit immer sehr besonnen, sehr ruhig, sehr in sich ruhend gewirkt. Auch wenn die Scheiße am Dampfen war, hast du manchmal gedacht, oh ja, der wirkt manchmal wie aus so einem fast schon entspannten Sonntagsspaziergang so zwischendrin. Aber er hat einfach diese Erfahrung unglaublich souverän gespielt. Das fand ich wirklich beeindruckend.
Perfekt besetzt. Muss man einfach dazu sagen, ich fand ihn einfach in seiner Rolle perfekt besetzt und das hat gepasst und es gab nicht einen Moment, wo ich dachte, oh, der fällt jetzt immer ein bisschen aus seiner Rolle raus oder sowas. Das hat er schon alles sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
Ja.
Und der Einzige, der ja was auf den Kopf kriegt, ist ja dann der, jetzt habe ich mir den Namen aufgeschrieben, Kikuchiro, der betrunken reinkommt und das ist ja genau dieser möchte gern Samurai, der erst verlacht wird, aber ja trotz alledem den Samurai, obwohl er abgelehnt wird, ja dann noch über mehrere Meilen folgt und unbedingt dabei sein will. So ein bisschen der Querschläger in der Truppe, wobei.
Ja, so der Dödel, der halt mitläuft und sich noch beweisen muss, der eigentlich nervt. Eigentlich nervt er ja. Erstmal nur alle.
Ich hatte so ein bisschen Angst, dass diese Figur sehr, sehr schnell zu einem Comic Relief wird. Dass das jetzt so der Lustige, der Trunkenbold und das ist jetzt der die Truppe dann immer so ein bisschen amüsiert und immer so einen lockeren Spruch hat. Und ich bin eigentlich froh, dass er dann am Anfang oder am Ende ja dann doch noch seine Ehre findet. Und klar, die Samurai selber, es gibt, für mich hat ihr Humor nicht so gut gewirkt. Aber es gibt ja hin und wieder diese auflockernde Gespräche zwischen den Samurai und auch mit den Bauern, wo ich sagen, es ist nicht unbedingt meine Art von Humor, aber ich glaube, in den 50ern hat das schon ganz gut funktioniert.
Ja, also sie stehen schon sehr oft so in der Runde und halten sich so den Bauch und so ho, 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 und lachen sich über die aufgescheuchten Bauern kaputt. Das war schon ganz, ja, der Humor ist schwierig zum Teil. Also ich glaube, das ist dann wirklich so eine Zeitsache einfach. Also wenn man selbst nicht in der Zeit in Japan irgendwie vertraut ist, ich glaube dann, der japanische Humor ist ja auch ein komplett anderer als der westlich geprägte. Es schockiert mich jedes Mal wieder, wenn man sich, also jetzt nicht die Spitzenreiter wie Kurosawa anschaut, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Filmemacher natürlich aus Japan, die auch heute noch wunderbare Filme, aber halt auch zum Teil sehr merkwürdige Filme rausbringen. Und dieser Humor ist ein ganz, ganz spezieller. Man mag ihn oder man mag ihn nicht.
Ja, und das ist ja auch das, was ich am Anfang sagte. Ich habe damit mehr so meine Probleme, mit diesem absolut over the top. Und deswegen ich bin im Japan-Kino generell nicht abgeneigt, aber auch, dass ja auch sehr, sehr viel mit Overacting da gemacht wird und sowas. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Kurosawa genau das nicht gemacht hat. Dass sich diese japanischen Stereotypen dann doch erst später entwickelt haben. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
Das stimmt. Aber was mich mal interessieren würde, mal so als direkte Frage an dich, wir haben jetzt ja über den Anführer der Samurai quasi ja geredet und über den tollpatschigen Pseudo-Samurai, der ja erst später dann zum Helden wird. Mich würde mal interessieren, welcher von den anderen ist dir denn so im Gedächtnis geblieben, mit was? Das fand ich nämlich ein bisschen schwieriger, bin ich
ehrlich.
Ja.
Schön, dass du es ansprichst. Ich war mir nicht sicher, ob ich das vielleicht einfach komplett übergehen soll. Es gibt ein weiteres Problem ist eben, obwohl dieser Film 207 Minuten geht, finde ich einfach, dass nicht alle Figuren die Screentime oder die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich hätten verdient. Und ja, ich finde, es gibt noch zwei Samurai, die eben so ein bisschen herausstechen. Das ist einmal der junge Bursche, der die Liebelei mit dem Dorfmädchen dann anfängt.
Ja.
Und wer mir aber im Gedächtnis geblieben ist, ist der, ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Schirm, der Schweigsame, der Schwertkämpfer.
Kyuso.
Der eben rekrutiert wird, weil er der beste Kämpfer ist und alleine schon in seinem ersten Auftreten, wo er dann diesem Starken dann die ganze Zeit sagt, bitte kämpf nicht gegen mich, ich habe keine Lust, dich umzubringen, jetzt hör doch auf. Und ihm das mehrfach sagt und der Typ dann einfach sagt, ich will beweisen, dass ich der Beste bin und. Und er ihn darauf umbringt, aber du hast in seinem Gesicht diese Traurigkeit gesehen. Er dachte sich wirklich in einer Tour, okay, das war jetzt so richtig unnötig. Das hätten wir jetzt vielleicht einfach nicht machen sollen. Und der ist mir persönlich eigentlich am besten oder am ehesten in Erinnerung geblieben. Eben wegen, er erlangt Denkwürdigkeit dadurch, dass er eigentlich nicht durch Worte auffällt, sondern wenn überhaupt durch Taten.
Ja. Ich würde sagen, im heutigen Jargon, man würde ihn als den Badass der Gruppe eigentlich so einschätzen. Wenig Blabla, viel Taten. Und das, was er tut, ist ja auch immer entscheidend in irgendeiner Form für die Schlacht, finde ich.
Genau.
Weil er eben als Ein-Mann-Armee eigentlich auftritt. Also am stärksten ist ja hier, oder am prägnantesten die Szene, als, ich glaube, das war nach dem zweiten Angriff oder nach dem dritten, nachdem sie dann aber von den Gewehren erfahren haben, von den Schützen, die jetzt auf einmal unter den Banditen aufgetaucht sind. Und er, also alle beraten sich, wie gehen wir damit um? Ja, wir müssten eigentlich so ein Gewehr in die Hände bekommen. Und er steht einfach nur auf und sagt irgendwie kurz so, ja, ich bin morgen früh wieder da und verschwindet im Nebel. Und ist Stunden nicht gesehen und am nächsten Morgen kommt er zurück, bringt ein Gewehr mit, sagt, ich habe jetzt 5 Leute umgebracht und legt sich schlafen. Da denkst du, aha.
Ja, und legt dann, glaube ich, das Gewehr dahin und sagt, hier, hab da.
Ja, genau. Also die Szene ist auch sehr präsent geblieben.
Die fand ich, das war auch die erste, woran ich jetzt nochmal gedacht habe, als du deine Frage gestellt hast, weil er war so ein bisschen mein Liebling, muss ich zugeben, obwohl er am wenigsten Charakteristika bekommt.
Ja.
Weil es eben, er definiert sich einfach durch das, was er tut. Und er hat eben auch ganz stark dieses, dadurch, dass er so gut wie nicht spricht oder sich in irgendeiner Art und Weise äußert, muss ich eigentlich damit klarkommen, dass er nur dadurch definiert wird, wie er spielt und wie er agiert. Und auch da wieder, ich habe mit Overacting gerechnet, ich habe eventuell mit flachen Figuren gerechnet, aber ich guck mir diesen Samurai an, wie er das erste Mal diesen starken Typen da umbringt, dieses traurige Gesicht, dieses Enttäuschte, dieses warum? Und damit ist eigentlich so viel gesagt und viele moderne Filme heutzutage, finde ich, schaffen das einfach nicht mehr, genau das zu transportieren, dieses Show, don't tell. Und davon ist der Film eigentlich die ganze Zeit voll ohne Ende. Und
ja, also die Samurai beweisen, was sie können, aber ich finde es dann trotzdem schade. Und das ist einer meiner Kritikpunkte, wo ich vielleicht auch diese Formel, so gut die sich auch in andere Filme übertragen hat. Also ich finde zum Beispiel bei den glorreichen 7, jetzt im direkten Vergleich, ich habe den auch kürzlich mir da nochmal angeschaut. Und da fand ich zum Beispiel besser zu differenzieren, welche Figur steht für was. Oder auch wenn du es jetzt ins Popkulturelle überträgst, jetzt ganz mainstreamig, was weiß ich, gehst ins Star Wars-Universum oder was. Jede Figur bleibt dir im Gedächtnis, weil sie nicht nur was Bestimmtes tut, sondern einfach im besten Fall sogar einfach eine ganz andere Lebensform ist. Also ganz platt einfach dir eingetrichtert, hey, das ist jemand anderes. Also ich hatte wirklich Probleme, die Samurai 3 bis 6 quasi manchmal so auseinanderzuhalten. Wenn sie, also die wurden ja am Anfang aber ja so ein bisschen mit ihren Charakteristika vorgestellt. Der eine hat auch besondere Körperkraft, wird er, glaube ich, vorgestellt. Der andere hat, ich glaube, was Pfeil und Bogen.
Genau, der Bogenschütze angeht, ist noch dabei, ja.
Genau, der ist auch noch ganz gut in Erscheinung getreten, aber ich finde, zwischendrin verschwimmt es sehr, sehr stark, weil die wenige so Einzelmomente, wie eben diese Q-So bekommen, wo sie wirklich nochmal so hervorgehoben werden. Und da finde ich diese Anzahl 7 schwierig.
Bin ich voll und ganz bei dir. Das Einzige, wo ich mir einfach nicht sicher bin, sind es die Sehgewohnheiten, die wir mittlerweile haben. Und ich weiß nicht, wie ich das auf eine Art und Weise ausdrücken soll, damit es nicht irgendwie komisch klingt. Ich habe aber tatsächlich ein Problem bei Filmen aus Fernost, die Leute auseinanderzuhalten. Ein ganz, ganz großes Problem war für mich schon, dass ich die Samurai gesehen habe. Und wenn die nicht in irgendeiner Art und Weise komplett anders aussehen, ob durch Körpergröße oder durch einen prägnanten Bart oder ähnliches, fällt es mir sehr, sehr schwer, die Leute auseinanderzuhalten. Ich habe vor kurzem mal wieder Battle Royale gesehen und ich glaube, ich habe ihn jetzt 2 oder 3 Mal gesehen. Aber ich kann bis heute die Person nicht auseinanderhalten. Das ist für mich... Ich weiß nicht, ob es vielleicht eben an den Sehgewohnheiten liegt oder so, aber ich hab wirklich arge Probleme, immer zu gucken, wozu gehören die jetzt? Und ich habe teilweise auch nicht mehr gewusst, ist das jetzt ein Bauer oder ist das jetzt ein Samurai, wenn die jetzt nicht in ihren Gewändern dort lang liefen oder in diesem Konzil zusammensaßen. Und deswegen weiß ich für mich persönlich noch nicht, ob ich das dem Film vorwerfe, weil die Leute zu wenig Einzelmomente bekommen. Oder ob ich mir persönlich das vorwerfen muss, weil ich sie einfach nicht auseinanderhalten kann. Aber ich weiß zu 100%, was du meinst. Und da ist vielleicht, da kommen wir vielleicht auch wieder zu der Laufzeit. Ich habe 207 Minuten und nicht mal, also vielleicht gerade mal etwas über die Hälfte bekommen so prägnante Szenen ausschließlich für sich, wo sie sich nochmal beweisen können. Und da hätte man das Zeitmanagement oder das Pacing ein bisschen anders setzen können.
Ja, das stimmt. Zumal ja wirklich, wenn man es jetzt böse will, wieder im letzten Drittel einige dieser Bauern und gerade der Vater von Shino, das war ja dieses Dorfmädchen, was ja dann quasi in Ungnade fällt, er kriegt ja dann nochmal ein extra Screentime.
Ja.
Als der Vater, der dann zum letzten Mittel greift und sie dann eben verprügelt und einsperrt und hast du nicht gesehen und eigentlich aus der Familie, es ist eine ganz, ganz schlimme Szene, wenn er sie da vor dem versammelten Dorf durch das Dorf jagt und verprügelt und alle, also diese Bauern sind ja immer wirklich nur am passiv reagieren, also die stehen immer da und gucken, trifft's jetzt mich? Und wenn es nicht so war, stehen sie da und gaffen. Also eine ganz stereotypisch dumme Art von Bauern, aber die wahrscheinlich in dieser Zeit historisch sogar irgendwie passt, weil die funktionieren nur als Gruppe. Ein einzelner Bauer überlebt nicht. Deswegen finde ich diese Hühneranspielungen immer so toll passend wie traurig. Aber das sind dann so Szenen, die bleiben mir dann traurig hängen, weil ich denke, wow, Frauen sind in dem Film ja generell Mangelware. Muss man so sagen. Ich glaube, Shino ist die einzige weibliche Figur, die wirklich mal hervorgehoben wird und dann aber auch nur als hoffentlich nicht Vergewaltigungsopfer, / Love Interest für einen der jüngeren Samurai.
Ja. Schwierig, ja. Aber auch da weiß ich eben nicht, ich habe mich die ganze Zeit in dem Film über gefragt, wie akkurat Kurosawa diesen Film gedreht hat. Und ich glaube, dass er sehr nah dran war. Weil ich persönlich war zum Beispiel auch im Finale irritiert, als der eine da rumrannte ohne Hose. Und dachte mir, warum? Und dann war der einzige Gedanke, den ich hatte, der Grund muss sein, dass es damals wahrscheinlich so war, dass manche Samurai das warum auch immer getan haben. Weil sonst ergibt die Szene, dass er ohne Hose rumläuft und halb nackter kämpft, überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen ist wahrscheinlich eher die Frage, war die Rolle der Frau damals in diesen Bauernschaften dort in Japan, war sie vielleicht so? Und noch schlimmer war es tatsächlich so, dass wenn eine Tochter dann in Ungnade gefallen ist, dass sie dann wirklich aus der Familie ausgestoßen worden ist. ich konnte mir diese Szene oder dieses Frauenbild nur dadurch erklären, dass Kurosawa wahrscheinlich versucht hat, das so akkurat wie möglich zu machen. Ich setze da jetzt keine Wertung rein. Ich finde so ein Frauenbild generell nicht gut. Unterstütze das auch in keiner Art und Weise. Aber ich glaube einfach, im Kontext des Films wollte er das genauso widerspiegeln, wie es vielleicht durch Überlieferung oder sowas dann dargeboten worden ist. Und deswegen, glaube ich, gibt es diese Szene.
Absolut. Also historischer Kontext ist hier, glaube ich, sehr, sehr realitäts- und auch authentisch gesetzt. Und aber du hattest ja aber am Anfang schon mal gesagt, es macht ja wirklich auch einen Unterschied, wann man diesen Film schaut.
Ja.
Und wenn man mal wirklich drauf schaut, vielleicht ist das auch einer dieser Gründe, also neben der Laufzeit, und ich weiß auch nicht, wie die Rechtlage überhaupt ist für die deutsche Fassung oder außerhalb von Japan, vielleicht wird der wirklich so gralsmäßig irgendwo von irgendeinem japanischen Verlag gehütet, weiß man nicht. Aber ich kann mir, das sind eben so Aspekte, die in einem heutigen Publikum dann einfach aufstoßen und sagen, das ist in dem Sinne, klar, ich weiß, der Film ist 70 Jahre alt. Aber natürlich denke ich dann mit der heutigen Sicht drauf. Und das finde ich das Spannende, in puncto, wie funktioniert denn so ein Film heute im Gegensatz zu damals? Weil das ist ja auch kein Geheimnis. Er war ja damals am Anfang zumindest gar nicht mal so erfolgreich.
Zumindest nicht hier. Also in Japan war er sehr erfolgreich. Da hat er 232.000 US-Dollar, also umgerechnet US-Dollar eingespielt. Und wir reden immer noch von den 50. Heutzutage nichts, aber die damalige Verhältnisse schon sehr, sehr gut. Aber das ist tatsächlich ein spannender Aspekt und ich tue mich da ja persönlich immer schwer. Also ich habe das Glück, dass ich mir versuche, mir immer einzureden, wie die damalige Zeit war. Und ich verstehe, also ich weiß nicht, wann dieser Podcast jetzt veröffentlicht wird, aber jetzt vor kurzem wurde doch zum Beispiel entschieden, dass vor James-Bond-Filmen eine Warnmeldung rausgegeben werden sollte oder eine Triggerwarnung, dass eben das Bild, was über Frauen dort oder was von Frauen dort gezeigt wird, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und man sich auch so ein bisschen davon distanzieren möchte. Und ich habe mir tatsächlich vor 2 Jahren oder so die komplette Bond-Reihe nochmal angesehen und mir ist es aufgefallen und ich wiederhole an der Stelle nochmal, zu keiner Sekunde finde ich das gut, was ich dort sehe, aber ich schaffe es, das in den damaligen Kontext zu setzen und muss sagen, es war damals auch schon, ja sagen wir wie es ist, es war damals schon scheiße, aber leider Gottes war es in den 60ern, 70ern ein Bild, was eben genauso wiedergespiegelt worden ist und dann komme ich damit etwas besser klar. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr glücklich, dass Bond sich dazu entschieden hat, dass es eben da eine Triggerwarnung vorgibt. Wenn die Szenen geschnitten worden wären oder rausgenommen wären, wäre ich nicht so erfreut darüber. Nicht, weil ich das sehen möchte, wie Frauen schikaniert werden, sondern weil es einfach diese Kunstform dann verändert.
Absolut. Also in so einem Punkt ist es auch tatsächlich, finde ich, auch einfach angebracht, weil man ja, ich finde, du kannst nicht von jedem im Publikum erwarten, dass er das immer reflektieren kann. Das ist utopisch. Du hast oft ganz viele Menschen, die schauen solche Sachen nebenher bei was ganz anderem, in einem ganz anderen Kontext. Ich glaube, wenn jemand sich so einen Film anguckt, viele gucken den vielleicht auch wirklich etappenweise. Mhm. Also der würde heutzutage wahrscheinlich als Miniserie rausgebracht werden, weil die Sehgewohnheit sagt, 3,5 Stunden am Stück bei einem Film funktioniert nicht. Aber paradoxerweise gucken die Leute dann eine ganze Staffel am Stück durch und das sind dann manchmal 5 Stunden.
Ja.
Da denkt man sich auch, okay, wie funktioniert das denn? Aber für die Leute ist es ein anderes Sehgefühl, wenn ich weiß, ach, das ist so eine Episode nach Episode. Ich kann mir das einteilen, wie ich will. Und zum Thema Frauenbilder, ey, wenn ich mal gucke, was ja teilweise bei mir im Podcast landet. Ich habe ja ganz viele Sachen von Jim Wynorski, Fred Olen Ray. Jetzt kürzlich habe ich Russ Meyer mir angeschaut. Sexploitation, 70er Jahre. Wenn du dieses Hintergrundwissen nicht hast, warum das damals so populär war, dass Frauen ihre Möpen in die Kamera gehalten haben und alle fanden das geil und haben es beklatscht, dann findest du das heute höchst sexistisch,
ja,
was es auch ist. Aber auf der anderen Seite hast du einen Russ Meyer, was ich vorher auch nicht wusste, der teilweise mit seinen, ich habe mir die Satansweiber von Titfield angeschaut.
Habe ich tatsächlich Titel letztes Jahr auch das erste Mal gesehen, ja.
Und mit dem Film hat er tatsächlich ja was Neues aufgemacht und galt eine Zeit lang sogar als feministischer Filmemacher wegen dieser starken Frauendominanz, auch wenn sie dicke Möpen haben. Das war in dem Moment halt, ja, Entertainment. Aber das finde ich immer spannend, nochmal draufzuschauen. Aber man muss es halt einfach wissen. Man kann es nicht voraussetzen, finde ich.
Und ich finde auch schon, dass man sich diese Frage stellen muss, auch jetzt gerade eben bei Die Sieben Samurai, ob diese Szene zwangsläufig notwendig wäre, dass die Frau dort verprügelt wird, durchs Dorf also sie wird ja wirklich wie ein Tier durchs Dorf getrieben, geschubst, ja, in den Schlamm geworfen, sie wird verstoßen, alle gaffen. Es ist ja wirklich eine sehr unangenehme Szene, muss man einfach dazu sagen. Und ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man sich da eben vor Augen führt, dass es wahrscheinlich akkurat dargestellt worden ist, wie es damals gewesen wäre oder wie es damals gewesen ist. Sie kann aber so kontextlos, wenn du diese Szene dann irgendwie auf TikTok oder sowas oder auf Instagram nur das postest, dann wirst du wahrscheinlich schon große Empörung bekommen.
Absolut. Das gäbe einen ziemlichen Shitstorm. Zumal sie ja auch wirklich durch den ganzen Film immer weiter entweiblicht wird. Also sie muss sich ja dann aus Sicherheitsgründen die Haare abschneiden, damit sie möglichst buschikos rüberkommt. Bloß nicht auffallen als Mädchen. Es fällt ja dann, glaube ich, erst diesem Samurai in diesem, das war übrigens eine wunderschöne Szene, in diesem Feld aus, ich glaube, Margeriten, diesem Blumenfeld, wo der junge Samurai ihr das erste Mal begegnet und er hält sie ja für einen Kerl, der sich vor dem Kriegsdienst drückt oder vor dem Kampf drückt und prügelt sich mit ihr und findet dann so beim Prügeln raus, oh, die ist weicher als andere Männer. Oh, scheiße, ich glaube, das ist eine Frau.
Wobei, da machst du ein Thema auf, was so mein zweiter kleiner Kritikpunkt ist. Und vielleicht klingt jetzt ein bisschen paradox zu dem, was ich am Anfang sagte. Es ist nicht alles ausformuliert, das mag ich. Was mir aber in dem Film tatsächlich fehlt, von Anfang an werden die Samurai eben mit Hass in diesem Dorf begrüßt. So, sie kommen an, alle verstecken sich, niemand will rausgehen. Niemand möchte mit denen Kontakt haben. Und was du sagtest, dass die Frau dort entweiblicht wird durch Haare abschneiden, durch männlich kleiden, durch sprech bitte nicht, damit deine weibliche Stimme nicht auffällt, resultiert ja nur daraus, dass der Vater sagt, die Samurai werden dich sehen und sie werden dich sehen. Also, wenn es auffällt, dass du eine Frau bist, wirst du vergewaltigt.
Ja.
Es wird nicht so in dem Film gesagt, aber im Kontext. Und da fehlte mir persönlich der Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich es einfach verpasst habe oder ob das geschichtlich irgendwo, ob es da irgendwelche Referenzen gibt. Aber mir fehlte tatsächlich der Grund dafür, warum die Samurai so gehasst werden. Wieso liegen Samurai-Rüstungen in diesem Dorf sehr wahrscheinlich von Samurai, die von den Dorfbewohnern getötet worden sind? Also woher resultiert dieser Hass? Und da fehlte mir so ein bisschen dieser historische Kontext oder die historische Einordnung, wo ich mir so ein bisschen mehr Ausformulierung gewünscht hätte.
Ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich für westliche Sehgewohnheiten und auch Wissen, was man einfach hat. Also ich meine, man kennt so ein bisschen so diese Samurai-Geschichte, aber man steckt da natürlich nicht tief drin. Und für die meisten, wenn man jetzt so jemanden spontan fragen würde, was verbindest du mit Samurai, dann verbindet man wahrscheinlich eher so Heldenhaftes damit. Genau. Aber dass eben da auch historisch bedingt ganz viel Plünderei. Also es waren ja im Prinzip wie eingeschworene Kämpfer, die eben alles für ihren Shogun taten. Und was der befohlen hat, wurde getan, weil sonst fällst du in Ungnade und das wolltest du nicht. Und dann wurde eben auch geplündert, vergewaltigt, gemordet im Auftrag deines Herrn. Und das ist genau das, was hier eben, ja, du hast recht, für ein westliches Publikum zu kurz kommt. Und ich glaube, deswegen ist er auch, also ich habe immer so das Gefühl, im Japanischen hat er einen ganz anderen Stellenwert als im Westlichen in anderen Aspekten. Also in beiden Welten wird er hochgehoben. Aber im japanischen Kontext habe ich oft so gelesen, dieses Historische, dieses Draufschauen, dieses nicht ikonisch verklärte Samuraitum wird ja auch am Ende vom Film ganz tragisch klar gesagt. Die Bauern sind die quasi ein glückliches Leben in Anführungszeichen haben werden und die Leidtragenden sind die Samurai. Und dann schaut er auf den Grabhügel und du weißt, ja, es sind eigentlich keine Helden. Das weiß er auch selbst, aber er kann auch nicht mehr anders. Da ist es schon zu spät für. Und im Westlichen habe ich oft so das Gefühl gehabt, dass auf die Machart des Films ganz viel geguckt wird. Wie du sagst, man findet ganz viele Referenzen, filmografische Geschichten, Kamerafahrten. Ich glaube, es war das erste Mal für Kurosawa, dass er multiperspektivisch gearbeitet hat. Also das ist so bei mir immer aufgeschlagen und das ergibt aber Sinn, weil man sich, der Otto Normal, Deutsche, Europäer, wer auch immer, ist jetzt nicht so mit der Edo-Zeit vertraut oder hast du nicht gesehen.
Es ist eigentlich spannend, dass du genau meine Gedanken eigentlich gerade formuliert hast, weil jetzt, wo du es sagst, ist es vollkommen klar. Ja, also mir fehlt das Wissen über Samurai. Ich bin eben genau derjenige, der sagt, ja, Samurai ist für mich Ehre, ist für mich dieses Heldentum, ist für mich ein Schwertkämpfer. Klar gibt es so den einen oder anderen Film, wo es dann nochmal so ein bisschen aufgemacht wird, dass es nicht so ist. Aber dass die auch geplündert und gebrandschatzt haben und sowas, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit eben in den Kritiken, die ich gelesen habe, oder eben auch, was ich selber bei der Sichtung des Films empfunden habe, boah, die Technik, wow, die Machart, wow, die Schauspieler. Und ich finde es sogar, wahrscheinlich sieht der Japaner das anders, ich finde das sehr, sehr spannend, eben auch, was du gerade gesagt hast. Also am Ende, die Räuber werden zwar geschlagen von den Samurai, aber am Ende leben nur zwei Samurai. Der Rest ist innerhalb des Kampfes gestorben, von den Dorfbewohnern so gut wie niemand. Gibt es überhaupt einen Onscreen-Tod von den Dorfbewohnern?
Ich glaube, in der letzten
Lasst
alle ins Dorf reiten Szene. Ich glaube, da sterben schon einige in diesem Schlammbad, aber es werden nicht so einzelne hervorgehoben.
Genau. Und für mich ist dieses Ende, ich war erstaunt darüber, was für ein deprimierendes Ende das eigentlich ist, obwohl mir ein Happy End verkauft wird. So, ich sehe die Bauern im Reisfeld, im Hirsefeld und alles ist schön und die Sonne scheint und alle, haha, wir lachen jetzt ein bisschen und so. Und dann denkst du dir, nee, unsere Titelhelden sind jetzt nur noch zu zweit da. Sie haben eigentlich auch keine Ehre gewonnen. Also niemand wird das jetzt irgendwo aufschreiben. Das wird nicht in den Geschichtsbüchern auftauchen. Sie haben das gemacht. Sie haben ihren Job in Anführungsstrichen erledigt. Sie können für sich selber sagen, okay, wir sind jetzt ehrenhaftere Leute, weil wir diesen Kampf gefochten haben. Aber am Ende kriegt es doch kein Mensch mit, was sie getan haben. Und für mich persönlich ist dieses Ende äußerst deprimierend. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es kann ja sein, dass die Japaner das irgendwo ein bisschen anders einordnen und wirklich sagen, ja, das war eben damals so, das ist sehr akkurat. Damit musste man eigentlich rechnen, wenn man sich einen Film über Samurai anschaut. Halte ich für gut möglich.
Ja, das ist gerade auch mit diesem, ja, dieser aufstrebende, ich glaube, Katsushiro hieß der ja, der junge Samurai, der ja noch so dieses ganz blauäugige Bild des Samurai, des ehrenhaften Helden hat, den alle bewundern, der Macht und Reichtum hat und Ansehen in der Gesellschaft hat und der selbst dann aber erstmal feststellt, was alles dahinter steckt. Und er steht ja dann auch wieder, der Jüngste und der Älteste sind die überleben. Und der Alte, eigentlich bewahrheitet sich ja am Ende das, was er am Anfang schon gesehen hat, weswegen er gesagt hat, ich mach das eigentlich nicht. Ich will nicht zu euch in dieses Dorf und dieses Dorf retten, weil ich weiß genau, wie es ausgeht. Und am Ende bewahrheitet sich das und der Junge ist ja auch geprägt, nicht nur durch den Kampf, sondern auch durch diese Liebe. Weil das fand ich fast das Traurigste und da fand ich auch schade, dass diese Frauenfigur so wirklich nicht nochmal ein bisschen rausgehoben wurde, weil sie war in dem Moment einfach nur der stereotype Love Interest, der ihm am Ende den Rücken zukehrt, buchstäblich, und ihn einfach mit seinem mit seiner Erfahrung alleine lässt und
aber
mehr ist da nicht mehr gegangen.
Findest du das stereotypisch? Weil auch das hat mich überrascht, weil ich hätte fest damit gerechnet, sie wurde eben aus dem Dorf verstoßen und sie wird jetzt irgendwie mit dem Samurai dann weiterziehen oder mit ihm dann eben diese Liebesgeschichte diese Liebe aufrechterhalten. Und ich war schon fast überrascht darüber, dass sie eben ihm tatsächlich den Rücken zuwendet und sagt so, nee, das lassen wir mal lieber an der Stelle. Und ich fand eben genau dieses, ich bin bei dir, lange Zeit hatte sie eben eine stereotypische Rolle, aber so wie dieser Storystrang ausgeht, war für mich auf jeden Fall überraschend. Also ich persönlich habe da nicht mit gerechnet.
Okay, also ich habe es deswegen stereotypisch gesehen, weil sie wahrscheinlich, für mich hat sie abgewogen, was ist für sie ehrloser? Lebt, also ihr Sohn wollte ich schon sagen, ihr Vater hat sie ja eben durchs Dorf getrieben und verprügelt und was. Auf der einen Seite ist das aber, wenn man so historisch wahrscheinlich drauf schaut, eben leider der Umgang gewesen. Du hast deine Frau öffentlich gezüchtigt und dann war wieder Frieden. Ob sie jetzt wirklich komplett verstoßen, weil ich glaube, der Vater, ich weiß gar nicht, ob er es überlebt hat, den Überfall. Aber ich kann mir vorstellen, sie hat dann abgewogen, bleibt sie als Bäuerin selbst verstoßen, trotzdem aber noch in dieser Gemeinschaft. Das hat man ja immer gern mal in so Geschichten. Das sind dann so die etwas außerhalb leben, aber sie gehören trotzdem noch zum Dorf dazu. Mhm. Oder geht sie mit diesem Jungen? Ja, er ist ja eigentlich ein Ronin. Also er hat ja keinen Herrn, den er dient. Also er ist ja herrenlos, hat eigentlich keine Perspektive, kein Heim. Er ist auf der Straße. Und ich glaube, dann hat sie wirklich so Leid und Elend miteinander abgewogen und gesagt, komm, da bleibe ich lieber als gebrandmarktes Mädchen in meinem Dorf, auch wenn mich dann alle irgendwie merkwürdig behandeln, als mit dem armen Schlucker Nachwuchssamurai um die Häuser zu ziehen. Und wahrscheinlich hat sie ja sogar noch ein Kind von ihm, weiß man ja nicht.
Hm. Ja, du hast recht. Also ich glaube, im geschichtlichen Kontext hast du, glaube ich, vollkommen recht. Dann muss dieses Ende eigentlich genau so sein, wie es da ist.
Wahrscheinlich. Aber ich kann es jetzt nicht belegen, aber das habe ich mir gedacht. Also, dass das wahrscheinlich für sie in der Shame, im Shame-Level so das Niedrigere war. Och, da bleibe ich halt hier und da bin ich halt die Dorfnutte, mein Gott.
Ey, dann bin ich eben alleinerziehende Mutter. Geil.
Ja, modernes Bild auch mal wieder. Die selbstbestimmte Frau. Ja, nee, in dem Fall leider nicht, aber.
Nee. Ich entscheide selber, was ich machen will und was ich tue. Dann lass ich mir vom Papi gar nichts sagen.
Nee, aber wenn's, ich verstehe aber, wo du drauf willst. Und deswegen finde ich es ja so schade, dass sie eben nicht noch mal so ein bisschen mehr einfach in ihrem Charakter bekommen hat, dass man eben von ihr diese Entscheidung noch stärker mitfühlen kann und sagt, es ist eindeutig, warum sie das tut und nicht nur aus, ja, die Gemeinschaft erwartet das von mir, dass ich das tue. Also sie bekommt ja in dem Sinn gar keine eigene Freiheit. Sie ist ja immer unter der Fuchtel des Vaters oder des Dorfes. Sie hat da ja nichts, was sie charakteristisch macht, außer dass sie die einzige Frau im Dorf ist, gefühlt.
Ja, aber das ist eben, da muss man sich vielleicht als Zuschauer die Frage stellen, ist der Film jetzt daran schuld? Oder ist man selber als Zuschauer daran schuld, wenn man sich nicht, ich will jetzt nicht sagen, wenn man sich nicht eingelesen hat, ist man schuld daran, wenn man gewisse Dinge nicht versteht. Ich finde, ein Film sollte auch funktionieren, wenn man jetzt nicht in der Thematik drin ist. Aber wie gesagt, kann ich dem Film das vorwerfen? Gerade eben, wenn man, ich habe keine Ahnung, wie die 50er Jahre funktioniert haben. Hat man damit gerechnet, dass so ein Historienepos, was in Japan gedreht worden ist, überhaupt diese Reichweite hatte, irgendwann über den großen Teich zu gehen? Oder sogar noch, dass einfach 70 Jahre später zwei Typen sich darüber unterhalten. So, ich glaube, damit hat man nicht gerechnet. Und dann in dem Japan-Kontext und an das Zielpublikum gerichtet, ist es vielleicht genau das, wo man sagt, jeder, der oder die meisten, die diesen Film gesehen haben, die verstehen das. Nur wir haben eventuell nicht das Wissen darüber oder haben einfach den fehlenden Kontext dazu, um das zu 100% nachvollziehen zu können. Deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer, auch bei der Sache, wie eben die Samuraien im Dorf gesehen werden, bin ich eventuell selber durch Unwissenheit daran schuld oder ist der Film daran schuld, weil er mir das nicht offenbart? Ich habe für mich noch keine Antwort darauf gefunden.
Ja, es ist schwierig einzuordnen. Ich bin aber aktuell tatsächlich so auf einer Tendenz zu sagen, das ist eigentlich ein Film, den du im besten Fall in einer vorkommentierten Veranstaltung oder was schaust. Also deswegen finde ich es ja toll, dass solche Filme auf Festivals immer noch wieder und wieder ausgepackt werden, um den immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und auch den Leuten die Gelegenheit zu geben, ihn zu schauen, aber eben auch oft ja mit einem Begleitwort von irgendeinem Filmwissenschaftler, Historiker, jemanden, der nochmal so eine Einführung gibt und sagt, so war das damals. Also für die Leute, die wirklich sagen, ja, Japan, Moment, die machen doch Instant-Nudeln und billige Autos und mehr weiß ich auch nicht. Jetzt mal ganz platt gesagt.
Und in den schlüpfrigen Film, da kommen viele Tentakel drin vor.
Ja, genau. Ja, du war doch Pokémon, das kenne ich. Aber
ja, ah ja,
die auch noch. Nee, und da finde ich, dafür ist der Film perfekt, aber deswegen finde ich ihn auch so schwierig, einfach jemanden privat zu empfehlen. Also ich wüsste jetzt niemanden in meinem Bekannten, also oder Familienumfeld, wo ich jetzt wirklich hundertprozentig sagen würde, den kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Der würde den durchblicken, verstehen und auch wirklich gewissen Spaß in Anführungszeichen damit haben, also gewissen Unterhaltungssehwert. Schwierig.
Ich glaube, ich würde Leuten den Film empfehlen, die sich generell etwas mehr mit dem Medium beschäftigen. Also die einfach Interesse daran haben, herauszufinden, wo sind diverse Ursprünge. Ich meine, die Frage stellt sich ja eben bei vielen Filmen. Ich meine, wir hatten gerade mal kurz James Bond. Würde ich jetzt Dr. No, also den ersten Bond-Film, empfehlen, wenn es einfach so Meisterwerke wie Casino Royale oder Skyfall oder andere Bond-Filme gibt, je nach Präferenz. Ich würde jedem diesen Film empfehlen, der sich eben damit dann eben auseinandersetzen möchte und eben eventuell das auch so ein bisschen lesen kann, zu sagen, ach, guck mal, da kommt das her. Ach, deswegen ist das so. Und ach, deswegen ist das so groß oder so besonders. Aber wenn du natürlich den absoluten Mainstream-Gucker hast, der, wie war's? Ich glaube, der Otto Normaldeutsche geht 1,5 oder 2,5 Mal ins Kino. Und guckt sich dann wahrscheinlich einmal Fast and Furious an und guckt sich dann Conjuring 10 an. Und dem kannst du natürlich ein 7 Samurai nicht vorsetzen, in meinen Augen.
Nee. Oder ist es so ein Eberhofer Gelegenheitsgucker?
Ja. Und aber, ganz ehrlich, auch die, wenn die Spaß an Film haben, das soll an dieser Stelle nicht so klingen, als würden wir uns hier an irgendwo erheben oder sagen, ja, wir durchblicken das Ganze. Ich glaube einfach nur, dass der Blick auf den Film beziehungsweise der Spaß an dem Film tatsächlich so ein bisschen damit zusammenhängt, wie sehr setze ich mich mit der Thematik auseinander. Ein sehr gutes Beispiel finde ich, ich habe mir noch aufgeschrieben, Schwarz-Weiß. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht und es wird viele geben, die sagen, boah, Schwarz-Weiß, boah, ist gar nicht meins. Ich fand zum Beispiel, dass Schwarz-Weiß oder diese Schwarz-Weiß-Optik diesem Film einfach so einen deprimierenden Unterton gegeben hat, der super reinpasst. Aber würde ich jetzt Leuten sagen, nur Schwarz-Weiß, das ist das einzig Wahre? Nein, auf gar keinen Fall. Ich gucke mir auch lieber den Farbfilm an. Und ich glaube, für Filmliebhaber ist es für mich ein absolutes Muss. Da sollte man den Film wirklich mal gesehen haben. Wie man ihn später findet, steht, glaube ich, auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Absolut. Also beim Schwarz-Weiß bin ich bei dir. Also gerade weil du ja auch vorhin der Schrecken vom Amazonas erwähnt hast. Es ist mein Spirit Animal, ist der Gillman. Ich liebe Jack Arnold und seine Filme.
Ach, ja, großartig.
Aber bei manchen Filmen fehlt mir dadurch was in der Tiefe. Und zwar in dem Fall hier, es gibt ja unheimlich viele schmutzige Szenen, also wirklich im Matsch, also wirklich dieses nochmal in die Kamera Gespritze. Ich glaube, an einer Szene wird sogar die Kamera von irgendwas getroffen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich finde, es hat nochmal in Farbe einfach einen ganz anderen Effekt, wenn du nochmal stärker siehst, wie lebt dieses Dorf da. Also in Schwarz-Weiß oder in Monochrom hat man ja häufiger mal so den Eindruck, oh, das wirkt relativ sauber. So ein paar Flecken stechen so raus, aber wenn man dann erst richtig sieht, wie verranzt die vielleicht sogar leben, alles ist am Ende Schmutz besudelt und blutig, und ich finde, das hat immer noch mal so einen optischen Effekt, wie krass etwas war oder ist, und ich dann noch mehr einfach die Sinne anspricht. Also ich rieche dann dieses Dorf vielleicht noch stärker, so diesen Kuhstall, in dem die sich da verstecken und so andere Geschichten, oder diese Mühle, wo dann der Rauch aufsteigt. Du weißt genau, da ist gerade der Dorfälteste verbrannt. Das wird furchtbar stinken nach verbrannter Leiche oder was. Das ist so manchmal, was ich bei Schwarz-Weiß-Farbe immer so am Abwägen bin.
Jeden Punkt, den du sagst, würde ich auch unterstützen. Und ich glaube, es kommt wirklich auf den Film selber an und eben auch so ein bisschen auf den Mut, den man da irgendwie dann hat. Also Die Nacht der lebenden Toten, Grüße gehen raus an meinen Kollegen Schuck, den hatte ich auch schon hier in den Movie Virgins, beispielsweise für mich ein Paradebeispiel. dass Schwarz-Weiß funktionieren kann und ich wahrscheinlich sogar glücklich bin, dass dieser Film in Schwarz-Weiß gemacht worden ist, weil dadurch, glaube ich, einiges kaschiert worden ist, was einfach budgettechnisch nicht gut funktioniert hat. Würde aber nichts von dem, was du sagst, dementieren, dass natürlich der Farbfilm da etwas mehr Tiefe gibt, etwas mehr den Zustand darstellt und eben auch vielleicht dazu führt, dass man noch besser in dieser Szenerie drin ist. Aber für mich war es eben dieses Deprimierende, dieses, so, ich habe das Gefühl, es wird nie hell. So, dieses, man ist im Endeffekt da und die Stimmung ist ja von Anfang an, als die Räuber ankommen und dann davor stehen, ist die Stimmung schon scheiße.
Ja.
Und dieses Schwarz-Weiße ist für mich irgendwo so ein Indikator dafür, so, und es wird nicht besser. Weil ja erst wirklich in der letzten Minute ist der letzte Bösewicht gestorben und erst dann kann man durchatmen, außer man ist Samurai. Und das unterstreicht das Ganze für mich. Aber wie gesagt, ich kann nichts von dem, was du gesagt hast, kann ich irgendwie widerlegen oder gar dementieren, weil ich es ähnlich sehe. Ist aber, glaube ich, einfach Geschmackssache, wie man gerade eben drauf steht.
Total. Deswegen auch im Kontrast dazu, ich fand zum Beispiel dieses Blumenfeld, diese Szene, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit dieser kleinen Rauferei, ich fand die wunderschön. Ich konnte diese Blumen sehen, weil die so wunderbar abgehoben waren von diesem Hintergrund. Es war, also da kann ich wirklich nachvollziehen, was so viele an der Kameraarbeit und auch an der Farbsättigung, in Anführungszeichen. Ich habe nie mit Monochromfilm gearbeitet, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich fand es unheimlich ansprechend, dieses Bild einfach, diese Szene zu sehen. Das hat wirklich in jeder Einstellung was gehabt, wo du heute sagst, hänge ich mir an die Wand, finde ich super schön, einfach für sich stehen schon. Also da hat er auch ein ganz, ich finde, da sieht man auch so dieses Auge, was Kurosawa ja auch scheinbar hatte dafür. Das habe ich hier wirklich erkannt, auch wenn ich nie was mit Kamera oder was am Hut hatte. Aber ich fand diese Einstellung teilweise wirklich wunderschön gewählt und ganz ansprechend. Und da kommt dann so ein bisschen dieses kurze Licht.
Ganz genau.
Diese kurze Hoffnung, so, ach, es gibt doch noch so kleine Nettigkeiten, auch so ein bisschen Liebestollerei und zwischendurch und dann ist alles doch wieder scheiße.
Aber mit den Kameras finde ich ja auch so spannend. Du hattest ja vorhin schon die Multi-Angle-Kamera erzählt. Multikamera, glaube ich. Die er ja schlussendlich nur aufgebaut hat, weil er sagte, dass seine Action-Szenen zu groß sind und er es einfach nicht hinkriegt, das mit einer Kamera zu drehen. Ergo stelle ich drei Kameras genutzt, die aus unterschiedlichen Winkeln die Szenerie aufgefasst haben, weil er einfach sagt, das ist zu teuer, es ist zu schwer und ich habe definitiv Anschlussfehler. Wenn ich das mit einer Kamera drehe, dann funktioniert irgendwas nicht, dann muss ich neu drehen, etc. pp. Und auch da finde ich es eigentlich so interessant, dass eben diese Multikamera dort das erste Mal in Anführungsstrichen, vielleicht auch mal irgendwo vorher, aber da so präsent genutzt worden ist, dadurch wirklich auch tolle Bilder dann generiert hat, aber dass es jetzt auch eben oder schnell danach ja schon Standard war. Dass man einfach sagt, ja gut, das ist ja viel besser.
Absolut. Das hast du heute ja kaum noch, also außer du heißt James Cameron und machst James Cameron Dinge und erfindest halt einfach mal eine eigene 3D-Kamera für deinen eigenen einzigen Film und alle versuchen es zu kopieren und keiner kriegt es hin, weil es gibt nur einen James Cameron, aber das ist genau dieses, wo du merkst, in was für der Zeit ist der entstanden und wie viele Möglichkeiten es wirklich technisch einfach noch gab, was noch gar nicht ausprobiert wurde, was heute selbstverständlich ist, wo du sagst, ja natürlich habe ich 4 Kameras mitlaufen, damit ich jeden Winkel, jeden Overshoulder-Cut oder was auch immer einfangen kann. Ja, und früher hast du halt nur mit einer gedreht und hast dann halt alles von allen Seiten dir angeguckt. Das vergisst man auch ganz mal gerne, also aber das passt ja gut in dieses, was du vorhin gesagt hast. Wenn man da sowieso schon interessiert ist am Thema Film, dann fällt einem sowas erst nochmal auf und sagt, das verdeutlicht nochmal diese technische Entwicklung. Das finde ich total beeindruckend.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich würde mal so langsam zum Schluss kommen. Und zwar mit der Frage, er wird natürlich, also wenn man sich die ganzen Reviews anguckt, wenn man sich die Bewertung anguckt, sei es IMDb, sei es Letterboxd, überall, wird die 7 Samurai als Meisterwerk gehandelt. Aber wir sitzen ja auch so ein bisschen zusammen, um herauszufinden, heutige Sehgewohnheiten, wie wirkt das Ganze jetzt? Ist es tatsächlich das Meisterwerk, zu dem es gemacht wird? Oder ist es tatsächlich eher so ein bisschen um es mal salopp zu sagen, so ein bisschen der feuchte Traum der Filmwissenschaftler. Wie schätzt du das ein? Wie würdest du die sieben Samurai dort sehen?
Also ich finde es immer ganz schwierig, natürlich sowas pauschal zu beurteilen, aber man muss natürlich davon ausgehen oder sich die Frage stellen, für wen hat er diesen Film gemacht? Und wenn man jetzt mal denkt, 54, Kurosawa arbeitet mit Toho, der teuerste Film Japans jemals in dieser Zeit. Also wirklich ein, heute würde man sagen Blockbuster,
ja,
oder ein Mega-Blockbuster. Es war eine unvorstellbar große Produktion. Das war jetzt ja kein kleiner Azi-Fazi, historischer, ihr denkt euch den ganzen Rest dazu und da steht eine Kulisse und ich mache den Ed Wood, aber in gut. Und so ein Film war es ja nicht. Er hat ja wirklich hier historisch einfach eine Geschichte erzählt, die ganz, ganz spezifisch auf ein japanisches Publikum geschmiedet war, finde ich, aber im großen Stil. Und ich glaube, das ist das, was er war. Er war wirklich ein historischer, großer Film, aber ich finde dieses Meisterwerk, also ich finde, es ist ein großer Film, aber Meisterwerk finde ich tatsächlich schwierig, ihm diesen Titel einfach so aufzustempeln. Ich finde, das ist so ein Film, der ist gewachsen mit dem, was danach kam. Und du immer wieder dieses Anlegen gehabt hast, immer dieses Vergleichen und zu gucken, wie war das denn da, wie war das denn da. Und damit ist er, finde ich, erst in diesen Kanon der Meisterwerke gekommen. Und da ich ein totaler Feind von Kanon im Filmischen bin, weil ich finde es ganz furchtbar, wenn es dann Listen gibt, die Besten der Besten mit Auszeichnung. Und dann fangen dann Leute an, mit in jungen Jahren sich natürlich, setzt man sich dann so auf das Ziel, ja, ich will doch die besten Filme der Welt sehen, als junger Mensch, aber ich habe noch gar nichts anderes gesehen. Und dann fängst du an mit 18 oder was, weil du das erste Mal dann mit dem Auto irgendwo hinfahren kannst zu einem Festival, kannst du dir den angucken, dann sitzt du da drin und du weißt, und dann kommst da raus und sagst, boah, der war jetzt aber ganz schön lang und langweilig. Und denkst du, da kann ich voll verstehen, dass der 18-Jährige das sagt, weil der Kanon ist nicht für die breite Masse, sondern wirklich für Leute, die nach irgendeinem bestimmten Aspekt suchen. Mhm. Und deswegen Meisterwerk für Leute, die sich damit beschäftigen. Die werden den wahrscheinlich in 100 Jahren noch sezieren und feiern und darauf abjizzen. Ich habe keine Ahnung, aber ich sehe ihn tatsächlich als halber Otto-Normal-Schauer, der ich ja oft bin. Ich bin ja auch so ein bisschen natürlich Entertainment getrieben. Ich kann mich aber auch sehr gut mit tiefgründigen historischen Dramen oder was beschäftigen. Aber man muss in the mood sein für diesen Film. Man muss in der Laune sein und einfach damit was anfangen können. Du brauchst Vorwissen. Sonst, glaube ich, holt er dich nicht so ab, als deutscher, nicht Japan-affiner Gelegenheitsgucker, wie er vielleicht vor 70 Jahren geplant war.
Ja. Spannender Punkt, ob es der Kanon ist, beziehungsweise das, was zeitlich danach kam, was ihn so groß macht, oder ob es damals schon so groß war. Ich versuche mir einzureden, dass man sich damals diesen Film angeguckt hat und wenig Größeres, so vom Aufwand her, vom Setbild her und sowas. Ich glaube schon, dass die Leute damals mit offenem Mund da gesessen haben und dieser Film auch schon sehr, sehr wunderbar funktioniert hat, ohne das Ganze, was danach kommt. Ich glaube auch, dass dieser Riesenhype oder auch diese große Liebe für den Film bestimmt dadurch resultiert, zu sagen, ich seziere einzelne Szenen und guck einfach, wieso das oder wo es noch überall eingesetzt worden ist. Wie ich am Anfang schon sagte, dieses Referenzen suchen. Auf der anderen Seite fällt mir, gemessen an den Beteiligten, gemessen an der Drehzeit, gemessen am Budget, wenn ich auch nicht weiß, wie viel 2 Millionen Yen damals waren, fällt mir gerade nur auch thematisch passend vielleicht Herr der Ringe ein, der ja auch ein Jahr lang Drehzeit hatte, wo jeder gesagt hat, das wird in die Buchse gehen. Also wenn das nicht funktioniert, dann gehen ganze Studios pleite. Unzählige Menschen, die daran beteiligt waren, unzählige neue Technologien, die in irgendeiner Art und Weise dort verarbeitet worden sind oder eingesetzt worden sind. Und ich saß tatsächlich damals in Herr der Ringe und habe den Film damals gesehen und habe damals schon gesagt, okay, dieser Film wird in den nächsten 50, 60 Jahren immer noch relevant sein, und war eigentlich schon zu der Zeit, als er rauskam, ohne das, was danach kommt, in meinen Augen ein Meisterwerk. Und für mich persönlich ist Die Sieben Samurai auch ein Meisterwerk. Wenn ich aber auch bei dir bin, du musst in der Mut sein. Du musst einfach 3,5 Stunden haben, um dich da rein zu versetzen. Du musst fast schon etwas filmisches Vorwissen haben, um dich mit diesem Film, um auch wirklich komplett einzutauchen. Und ich bin mir auch sicher, dass dieser Film nicht fehlerfrei ist. Mhm. Ich verstehe aber die hohen Bewertungen. Aber eben, ich glaube auch, genau das, was du sagst, und vielleicht ist das auch einfach ein Tipp, an wirklich nicht abwertend gemeint, den Otto-Normal-Gucker, den Mainstream-Gucker, den Entertainment-Gucker, der wird Probleme mit dem Film haben. Und ich glaube auch nicht, wenn du Fast and Furious als deinen absoluten Lieblingsfilm bezeichnest, wirst du sehr wahrscheinlich mit Die Sieben Samurai keinen Spaß haben.
Ja, vor allem auch nach heutigen japanischen Maßstäben. Also der Vergleich hinkt wahrscheinlich so ein bisschen, aber ich bin zum Beispiel, was japanische Meister in Anführungszeichen angeht, zum Beispiel gerne bei Nobuhiko Obayashi. Ganz anderes Jahrzehnt. Der hat ja vor allem so in 70er, 80er dann so seine Hochzeit gehabt. Aber der ist mir auch auf dem Festival begegnet, zum Beispiel. Da habe ich das erste Mal The Young and Wild, vielleicht sagt dir der was,
noch nie von gehört,
begegnet. Ist tatsächlich auch in der Kriegszeit oder in der Vorkriegszeit Japans, bevor der Krieg mit China 37 anfängt. Und Obayashi hat einen ganz verrückten Humor, der aber immer in so eine ganz düstere, also ein ganz düsteres Loch fällt am Ende. Mhm. Und der hat, ich glaube, die meisten kennen ihn ja für Hausu, sein, was war damals der Auftrag? Ja, wir wollen so einen Horrorfilm à la Jaws machen, aber mit japanischem Kontext und was, und da hat er Hausu gemacht. Ein Geisterhaus-Wirrwarr. Das ist ein fantastisch durchgeknallter Film. Und das ist dann so diese japanische Sehgewohnheit, die man heute hat, finde ich oft. Dieses Verrückte, dieses, wie du gesagt hast, dieses Overacting. Du hast ganz viele, also in ganz vielen populären Filmen, so dieses Kabuki, dieses oi, 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 oi. Und dann hüpft jemand durch die Gegend und macht dieses Theater. Es ist fantastisch, sich das anzugucken. Das ist dann wieder mehr für die Entertainment-Schiene. Ja. Kann aber auch eine Tiefe haben, wie bei Obayashi, finde ich. Und da hast du dann diesen krassen Kontrast zu sagen, was liegt dir? Bist du mehr so der ernste, etwas, sozusagen etwas ruhiger angelegter Historienempfänger? Oder bist du eher so der verrückte, durchgeknallte Japano-Freak, der sagt, oh, geil, wenn Obayashi wieder irgendwelche Gummipuppen durch die Luft fliegen lässt und dabei oi, 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 schreit und am Ende explodiert ein Atompilz, dann fühlst du dich gut. Dann ist das in deinem Sinne zu überlegen, was dir gut gefällt. Aber ich finde es gut, dass wir sagen, es ist schwierig zu beurteilen. Aber man kann es nachvollziehen, wenn man so wirklich sich reinliest, was die Leute daran alles finden. Man kann es nachvollziehen, aber ich finde, man muss es nicht. Und das finde ich immer schön. Nee.
Man muss es nicht. Wie gesagt, auf gar keinen Film, der einfach so wegkonsumiert wird. Es ist nicht, ach, ich mache mal einen entspannten Abend. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, vielleicht hapert es auch ein bisschen daran, wie definiert man für sich Meisterwerk? Ist es etwas, wo man sagt, ey, der Film hat hohe Wellen geschlagen, der ist einfach immer noch in der Popkultur vorhanden, dann kann man bei Sieben Samurai sagen, ja, es ist 100%iges Meisterwerk, selten wird so gut getroffen. Wenn du aber sagst, ey, er muss nicht so treffen, dass das so ein All-Time-Watchable-Film wird, der Minimum einmal im Jahr im Player landet, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass wir beide auch irgendwo wertschätzen können, wie gut das Ganze funktioniert. Und dass wir uns auch so nach so gewissen Zweifel bei der Themenfindung, dass wir doch ganz gut unterhalten worden sind. Also jetzt mal in Punkten gesagt, mir egal, ob wir Letterboxd-Sterne nehmen oder von 1 bis 10, wo würdest du den beurteilen oder wo würdest du den einordnen?
Also ich hatte ihn, glaube ich, auf Letterboxd gelockt mit, ich glaube, mit 4 Sternen sogar. Ja. So.
Ja, ich würde sogar so weit gehen, ich würde ihn auf 4,5 setzen. Verstehe aber auch voll und ganz, warum weniger, warum mehr. Guter Film.
Ja, total. Finde ich aber auch spannend, weil das ist ja immer so diese Erstsichtung und so ein Film wächst ja dann auch mit der, je nachdem, wann und wie oft man ihn sieht.
Oder fällt. Ich habe es auch tatsächlich schon erlebt, dass sowas fallen kann, weil man dann auf einmal diese, vielleicht, also es ist ja manchmal so, dass man sich einen Film anguckt und sagt, boah, super. Und vielleicht fallen mir bei der Zweitsichtung einfach auch Dinge auf, wo ich sage, ah, okay, die habe ich einfach beim ersten Mal übersehen, nicht drauf geachtet, kann ja auch passieren. Ich bin sehr gespannt.
Ja, das ist, deswegen wird ja immer, das hatte ich ja, glaube ich, eingangs gesagt, der japanische Citizen Kane genannt.
Ja.
Ich finde, Citizen Kane ist so ein mediokrer Film von Orson Welles, der halt ziemlich übergeschnappt war damals. Das ist zum Beispiel einer, der ist inzwischen bei mir ziemlich abgefallen. Den habe ich damals als 20-Jähriger Kanon, ich fange mal oben an. Da habe ich mir den angeschaut und war so total weggeblasen, weil du nicht viel kennst. Aber inzwischen, ich habe mir den, glaube ich, letztes Jahr oder was mal wieder angeguckt und habe gedacht, ja, okay, das ist erstmal mir gefallen. Ich glaube, der dümpelt irgendwo bei 3 oder 3,5 Sternen rum, keine Ahnung.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich bei einem meiner momentanen Lieblingsfilme, Ari Aster, Hereditary oder Midsommar im Kino saß und bei Hereditary rauskam und sagte, boah, das ist ein guter Film, das hat schon Spaß gemacht. Und erst bei der Zweitsichtung mir dachte, Meisterwerk, in meinen Augen. Ich verstehe auch jeden, der es nicht mag. Also manchmal wächst sowas, manchmal fällt sowas ab. Wenn ich an Filmsünden aus meiner Jugend denke, was ich mir da heute, also wenn ich mir das heute angucke, mir denke, wie konntest du nur? Wieso hast du jedem diesen Film empfohlen?
Vielleicht war er geil. Wer weiß.
Früher mal. Steffen, willst du meinen Zuhörern nochmal sagen, wo man dich überall findet und wo man dich vielleicht auch unterstützen kann?
Natürlich, also ihr könnt da draußen in jedem Podcast-Medium, wo ihr unterwegs seid, Spotify, Google, Deezer, sollen ja auch manche haben, egal, wenn ihr den Trash-Horror sucht, ihr werdet den Trash-Horror finden. Ich bin, glaube ich, auch der Einzige, der unter diesem Namen kursiert. Und wenn ihr euch mal reingehört habt, entweder ja hasst ihr es oder liebt ihr es, vielleicht, ich freue mich über Liebe, aber auch wenn ihr Hass habt, lasst ihn bei mir ab. Ich freue mich über alles, was da kommt. Auf YouTube könnt ihr auch reingucken, da sind jede Menge Videos. Ich widme mich da auch vor der Kamera, also ich verstecke mich nicht und habe da schöne Specials zu Plan 9 vom Outer Space, wo ich den Criswell mache oder eine schöne Hommage an meinen Lieblings-B-Movie-Darsteller David Gale oder so Geschichten. Wenn ihr euch da wiederfindet, ich freue mich und man sieht sich immer dreimal im Leben. Denkt dran. Also ich finde euch, wenn ihr mich nicht findet.
Steffen, ich danke dir recht herzlich. Und obwohl ich anfangs skeptisch war mit der Wahl, danke ich dir tatsächlich auch für den Film, den du mitgebracht hast. Ich bin froh, diese Lücke geschlossen zu haben. Und kann wirklich nur sagen, danke, dass du bei mir vorbeigekommen bist.
Dito, lieber Kühne. Ich habe echt viel Spaß gehabt. Ich hatte das Gefühl, wir sind gut ins Gespräch gekommen und über einen Film, wo wir beide unser Jungfernhäutchen quasi gelassen haben. Also war eine lustige Runde dafür, dass wir so unfachmännisch ja mit diesem wertvollen Gut des Meisterwerks uns angenähert haben. Als
ja, ich sag mal so, Neulinge. Ich glaube, als Einzelfilm könnte das die längste Aufnahme bisher sein hier. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Rekorde da lassen, das freut mich immer.
Wenn dir irgendwann mal wieder was bei deinem Pile of Shame auffällt, wo du sagst, darüber hätte ich auch nochmal Bock zu sprechen, können wir gerne gucken, ob wir da nicht auch noch was finden.
Vielleicht aber irgendwas Sündhaftes aus deiner Jugendzeit.
Gott. Lieber nicht. Nachher taucht ja noch ein Van Helsing oder sowas auf, der wirklich furchtbar gealtert ist. War aber auch schon im Trashcast, von daher.
Ja, ich habe auch mit einem Kollegen einen Livestream dazu gemacht, wo wir den zusammen geguckt haben. Und Spoiler, ich liebe diesen Film.
Ich habe ihn geliebt. Mir bleibt Danke zu sagen. Und auch danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns Likes da lasst. Und wie es du immer sagst, wenn ihr uns hört, habt ihr uns in irgendeiner Art und Weise gefunden. Ihr wisst also, wo die Movie Break Podcasts zu finden sind. Lasst uns ein Like da. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage danke fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Und die letzten Worte gebühren wie immer meinem Gast. Bis dann und schönen Tag noch. Ciao.
Ja, danke da draußen an die lieben Movie Break Menschen. Ich wünsche euch einen fantastischen Start ins neue Jahr, auch wenn ihr die Folge jetzt im Sommer hört. Ja, kann man jederzeit hören. Ist ein Klassiker. Adiositas.
We've done it. After all these years,
the first viewing.
And it's all because of
Kühne.